To write to be true. Zu rechts, um wahr zu sein. Rechte Literatur auseinandergenommen von Andy Eckert und Damian Arnold.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von To write to be true. Zu rechts, um wahr zu sein. Der Podcast, der rechte Literatur auseinandernimmt. Bei mir ist heute wieder der liebe Damian Arnold, mein geschätzter Co-Host des Podcasts.
Und an meiner Seite ist der ebenso geschätzte Co-Host des Podcasts, Andy Eckert.
Schön, wieder da zu sein mit dir, Damian, heute. Es ist immer wieder schön.
Ist es das? Also es ist schön, mit dir zusammen zu sein und sich zu unterhalten. Die Frage ist, ist der Gegenstand schön, den wir heute besprechen?
Ich weiß es nicht. Der Gegenstand ist nämlich, wie bereits letzte Woche und also in letzter Folge angekündigt, das nächste Interview des Buches, das wir in dieser ersten Staffel auseinandernehmen wollen, beziehungsweise um etwas weniger polemisch das auszudrücken, das wir besprechen wollen und dekonstruieren wollen.
Dekonstruieren.
Genau. Und dieses Interview dreht sich diese Woche um, wie die beiden Autorinnen, Franka Lehfeld und Nena Brockhaus, titeln Der Feminist, Heiner Bremer mit einem Zitat. Früher hat ein Flirt niemanden aufgeregt. Ein stilvoller Flirt war eine wunderbare Form des Kompliments.
Man könnte sich jetzt, gerade wenn man eher aus unserer Generation kommt, fragen, wer ist denn dieser Mann, dem ein solches Zitat zugeschrieben wird, beziehungsweise er hat es ja selber genannt, aber dem das dann herausgegriffen wird, um ihn hier als den Feministen vorzustellen.
Naja, zugeschrieben schon insoweit, dass es ja immer eine gewisse Entscheidung ist, welches Zitat nehme ich jetzt, um das einzuleiten. Also
genau. Deswegen, Zuschreibung klingt ja dann immer so, als wäre es vielleicht falsch zugeschrieben oder als wäre es spekulativ.
Ja.
Aber es ist in dem Fall ja tatsächlich direkt zitiert. Aber sie haben das als den Frame gewählt, in dem sie ihn darstellen wollen, auch wenn sich das Interview um sehr viel mehr dreht, als nur seine Einstellungen zum Thema Feminismus und Flirten, die ja offenbar sehr interessant zu sein scheinen. Heiner Bremer war Journalist über viele Jahre hinweg. Ich glaube, es waren 18 oder 19 Jahre, die er beim Stern gearbeitet hat. Unter anderem dann auch als Chefredakteur, damals bekannt geworden durch die kontroverse Entscheidung beim mysteriösen Todesfall um Uwe Barschel, ein CDU-Politiker, der in einen Skandal verstrickt war, den man dann tot in der Badewanne im Hotel gefunden hat. Und Heiner Bremer ist bekannt geworden, dass er die Entscheidung getroffen hat, dieses Foto ganz groß auf dem Sterncover abzudrucken. Heiner Bremer war danach aber auch beim Springer Verlag als Verlagssprecher einige Zeit lang und hat das RTL Nachtjournal moderiert. Darum dreht es sich dann auch im Interview an entscheidender Stelle. Bevor wir aber zum Interviewpart kommen, ist es sinnvoll einzuordnen, inwiefern Franka Lehfeld, die das Interview geführt hat, schon mit Heiner Bremer vorher bekannt war. Und das tut sie auch wieder in diesem Einstieg. Und da beschreibt sie eine Szene, wie sie selber damals das erste Mal Heiner Bremer noch als jüngere Frau begegnet ist.
Ja, darf ich ganz kurz zwei Anmerkungen vorab machen?
Das hatte ich fast vergessen.
Einmal natürlich, bevor wir inhaltlich einsteigen, auch hier wieder ein paar Content Notes. Wie in eigentlich allen Interviews hier wird Sexismus leider Gottes auftreten. Es wird Rassismus durch diskriminierte Sprache da sein. Das wird dann entsprechend von uns herausgestellt, beziehungsweise die diskriminierende Sprache versucht zu umgehen.
Auch wenn wir dann an der Stelle erwähnen werden, dass sie dort passiert, damit man weiß, dass es so ist, ohne dass wir uns ihrer selber bedienen werden.
Genau, und wir haben uns ja letzte Woche und diejenigen unter euch, die sich die Folge angehört haben, wissen das, mit Stefan Aust beschäftigt, dem ehemaligen Chefredakteur vom Spiegel, der ähnlich wie Heiner Bremer auch eine, ja, mit Spiegel TV eine Nachtsendung sozusagen produziert hat. Also vielleicht kann man sich die beiden Folgen ja in einer...
Es gibt interessante Parallelen.
Genau, also man kann sich das vielleicht in Kopf behalten und im Hinterkopf behalten und vielleicht nochmal reinhören.
Es wird am Anfang, wie schon gesagt, dieser Einstieg gemacht dazu, wie Franka Lehfeld selber Heiner Bremer kennengelernt hat. Es wird ein Bild von ihm gezeichnet, wie er bei RTL sitzt und es wird so gezeigt, wie er selber eigentlich schon ein in die Jahre gekommener quasi Medienpatriarch ist, der in seinem Chefsessel sitzt. Und dann steht da Folgendes. Bremer wendet den Blick von der Druckerschwärze ab und schaut durch die offene Tür in den Flur. Eine junge Frau steht am Postregal und wühlt durch die Briefe. Er kennt sie nicht. Wahrscheinlich wieder eine neue Praktikantin oder Volontärin, denkt er. Da er die Zeit bis zu seiner Abendverabredung überbrücken muss, spricht er sie an. Guten Abend, sagt er hanseatisch kühl mit seiner Kommentatorenstimme. Guten Abend, erwidert sie. Jetzt weiß er wieder, wer sie ist. Die Dirn hat für Unruhe gesorgt. Kürzlich ist bekannt geworden, dass der FDP-Chef Christian Lindner ihr Partner ist.
Auch hier haben wir dann schon die erste Art, die erste diskriminierte Sprache an der Stelle. Ich werde es nicht wiederholen,
ja.
Aber eine dann doch abwertende Bezeichnung für eine junge Frau an der Stelle.
Nicht nur für eine junge Frau, aber generell.
Ich meinte in dem Bezug, genau, eine sehr abwertende Bezeichnung für Frauen im Allgemeinen.
Ja, was übrigens jetzt für den letzten Teil des Satzes interessant ist zu erwähnen, das hatte ich vergessen bei der ersten Einordnung, Heiner Bremer war auch FDP-Politiker.
Aha.
Ähnlich lustigerweise wie Rudolf Augstein, also derjenige, der das Spiegel-Magazin gegründet hatte. Bei Bremer überwiegt die Neugierde, auf Gerede gibt er nicht viel. Wie sie denn den Abbruch der Jamaika-Sondierungen nach der Bundestagswahl 2017 sehen würde, hätte man kommunikativ besser machen können, beginnt sie ihre Antwort. Bremer hört zu, ab und an nickt er, teilweise kneift er fragend die Augen zusammen. Anschließend sagt er, er spricht zumindest für Christian Lindner, dass er eine Partnerin hat, die ihn kritisiert und nicht anhimmelt.
Christian Lindner, der zu dem Zeitpunkt, wenn man das so sagen kann, eine ja dann doch recht steile Parteikarriere hingelegt hat, also von NRW direkt nach Berlin Parteichef und zu dem Zeitpunkt 2017 bei der Bundestagswahl eben mit der Union und den Grünen in den Jamaika-Sondierungen war, die dann gescheitert sind und aus diesem Scheitern auch der berüchtigte Satz Christian Lindners stammt, es ist besser nicht zu regieren, als schlecht zu regieren.
Wie man falsch regiert, hat er dann ja selber zeigen dürfen.
Och, ich finde, die haben gar nichts regiert, aber das kann man auch anders
aus. Ja, ich kommentiere das auch einmal nicht. Lieber kommentiere ich zwei Sachen. Erstens, hätte man kommunikativ besser machen können. Es war der schlauste Schachzug von Christian Lindner, das zu sagen, würde ich einmal behaupten wollen, weil durch dieses quasi kleinkindhafte Zurückziehen nach den Koalitionsverhandlungen und diese dann platzen zu lassen, hat natürlich dafür gesorgt, dass man der FDP dann in der Ampelkoalition wenig Abstriche machen konnte und da sehr viele Zugeständnisse geschehen sind.
Fairerweise hat dieses kleinkindhafte Verhalten der Partei im Gesamten sicher fortgesetzt. Ja. Also auch diese ganze offene Feldschlacht-Geschichte ist ja sehr kindisch.
Ja, aber guck mal, die persönliche Marke Christian Lindner wurde gestärkt und er ist vielleicht mit einem leicht blauen Auge, aber doch dann als Gewinner aus der Situation hervorgegangen, wenn auch nicht mehr in der Parteipolitik.
Aber jetzt lass uns mal ganz kurz über die Aussage von Bremer sprechen. Mhm. Also es spricht zumindest für Christian Lindner, dass er eine Partnerin hat, die ihn kritisiert und nicht anhimmelt.
Sollte das nicht also der Normalfall sein? Aber es ist auch schön, dass immer der Mann an seiner Partnerinnenwahl gemessen wird, so als wäre es also undenkbar, dass Frau sich auch für einen Partner entscheiden kann oder ob das in beidseitigem Eingeständnis passieren würde. Heiner Bremer ist hier eigentlich auf der gleichen Seite wie die Männer, die Franka Lehfeld, über Franka Lehfeld schlecht sprechen, weil sie mit Christian Lindner assoziiert wird. Man kann jetzt natürlich die große Debatte aufmachen darüber, wie es sein kann, dass es eine solche persönliche Verbindung gibt zwischen einem Politiker und einer Journalistin.
Aber um dich da einmal kurz einzugreifen, dass diese Stelle wird uns natürlich auch gleich noch begegnen im Interview. Deswegen würde ich jetzt einfach mal aufgrund des Spannungsbogens das auch nicht vorausnehmen wollen.
Ich will das nur hierauf beziehen, weil man ja sagen kann, dass in beiden Fällen der Mann in der Lebenswelt der Frau zentriert ist. Sowohl in dem Fall, dass gesagt wird, wie kann es sein, dass die beiden miteinander assoziiert werden und dass dann schlecht auch innerhalb der Redaktion schlecht hinter ihrem Rücken gesprochen wird über sie.
Ja.
Oder er, der sagt, ja, gut, dass Christian Lindner sie gewählt hat, weil Sie kritisiert ihn nicht und sie kritisiert ihn und himmelt ihn nicht einfach nur an. In beiden Fällen ist die Frau dann nur als Anhängsel in Erscheinung getreten. Das sorgt dafür, dass in der darauffolgenden Zeit Heiner Bremer und Franka Lehfeld sich tatsächlich anfreunden. Und das ist ein Problem, was wir in diesem Buch ja auch schon an anderer Stelle festgestellt haben. Hierbei sorgt die Freundschaft wieder dafür, dass der Gesprächspartner, der Interviewpartner auf ein Podest gestellt wird und dass dieses Podest bestimmte Fragen von vornherein ausschließt, kategorisch. So endet der erklärende Einschub mit dem Satz: Er ist mein bester Freund geworden, mit niemandem telefoniere ich so viel wie mit ihm. Wir können also unabhängigen und kritischen Journalismus in diesem Interview erwarten.
Wie schon bei anderen oder wie sich das jetzt hier im ganzen Buch durchzieht, gibt es ab und an Interviews, die erstaunlich viele Zwischeneinschübe von Franka Lehfeld oder Nena Brockhaus bekommen haben. Tatsächlich ist hier auch bei Heiner Bremer der Fall. Und der erste Zwischeneinschub ist eigentlich sehr viel interessanter als die erste Frage, die sich eigentlich nur darauf bezieht, ob es ein Einstellungskriterium gewesen sei, dass er schönes Haar gehabt hätte, als er vom Stern zu RTL gewechselt sei. Also das ist.
Die Sonne scheint, es ist ein Samstagnachmittag im August. Heiner sitzt auf seinem Balkon im Stadtteil Eppendorf. Auf dem Tisch vor ihm liegen die Wochenendausgaben der Zeitungen und die Wochenmagazine. Es gibt kein nachrichtliches Produkt, das er nicht konsumiert. Die Klatschpresse spart er aus, versteht sich.
Naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das nachrichtlich nennen würde.
Christel Bremer, seine Ehefrau, fragt nach Kaffee und Kuchenwünschen. Ohne die passende Stärkung könne man doch nicht arbeiten. Während sie in die Küche geht, kommentiert sie die Leitartikel der Woche und betont, sie habe sich wirklich sehr aufgeregt. Der Journalismus ist in diesen vier Wänden zu Hause, genauso wie das Ehepaar selbst. Eine goldene Regel: Die Familie und Freunde schnell lernen. Um 19 Uhr und um 20 Uhr sollte man nicht anrufen. Dann wird die Zusammenfassung des Tages erst in Form der Heute-Sendung und anschließend der Tagesschau verfolgt. Gemeinsame Sendekritik ist wiederum Heiners Hobby. Ab 20.15 Uhr ist jeder Anrufer wieder willkommen.
Ehrlich gesagt würde ich mich auch hätte ich auch gerne ein Interview mit ihr gesehen. Weil es kommt ja dann durchaus hervor, dass sie sehr informiert ist über das politische Geschehen. Und auch im späteren Verlauf des Interviews wird ja herauskommen, dass sie auch eine sehr, dass sie auch eine aktive Person ist.
In der darauffolgenden Frage geht es dann tatsächlich mal um seine Medientätigkeit, abseits davon, ob seine weißen Haare nun ein Einstellungskriterium dafür waren. Und er äußert da tatsächlich einen sehr interessanten Satz. Den Rest davor kann man ein bisschen ignorieren. Aber er sagt, dass Zuschauer manchmal klüger seien, als Fernsehgewaltige es glauben. Er bezieht das auf seine Sendung zum einen und zum anderen auf die Frage danach, ob es denn immer jüngere ModeratorInnen brauche oder ob man das Ganze auch mixen könne vom Alter her. Und die Frage stellt sich dann eben danach, ob das Publikum intelligent genug ist, ohne eine starke, eine starke Moderation, eine starke Leitung durch die Sendung das Ganze noch verstehen zu können oder auch wenn es keine direkte Identifikationsfigur gibt. Mhm. Und er sagt quasi, man kann den Zuschauern dann durchaus ein bisschen mehr zutrauen, als das vielleicht Entscheider, als das IntendantInnen und so weiter halt glauben würden. Accidentally based.
Ja, schon. Also es gibt natürlich den Fall, dass man sich das eigene Publikum ein wenig formen kann. Mhm. Man muss natürlich darauf achten, dass man auch in der Varianz schon, also dass man schon ein breites Angebot schafft. Also viele würden wahrscheinlich auch Inhalte verstehen, wenn man ihnen mehr zutraut. Das heißt nicht, dass man jetzt Inhalte wegkürzen sollte, die vielleicht dann doch mehr erklärend und mehr einordnend sind. Oder tatsächlich, was ja seit einigen Jahren auch praktiziert wird, sehr rudimentär, aber jetzt hoffentlich immer weiter, einfach auch Programme in einfacher Sprache anzubieten. Denn schließlich ist ja auch Informiertheit in den Medien oder durch die Medien etwas, das gerne so barrierefrei und barrierearm wie möglich gestaltet sein sollte.
Auf der anderen Seite kann man sich ja fragen, was das eigentlich für eine Konsequenz haben soll, beziehungsweise wie man herausfindet, was der Zuschauer trotzdem will. Das ist ja auch eine Frage, die sich später im Interview weiter so gestellt wird, beziehungsweise an der man sich so ein bisschen entlanghangelt, weil ja man jetzt sich die Frage stellen muss, unabhängig von beispielsweise so etwas wie Briefen oder Nachrichten, die man Sendern schreiben kann, oder jetzt direkte Interaktionen, die durch die sozialen Netzwerke möglich sind. Wie findet man denn heraus, was ZuschauerInnen wollen? Natürlich die Quote. Ja. Und das hat ja jahrzehntelang dazu geführt, dass das Fernsehprogramm immer schlechter wurde, sukzessive. Also es ist einer der Gründe dafür. Und auch bei so etwas wie anderen detaillierteren Feedback-Optionen kann man ja trotzdem sagen, dass meistens der größere Anteil der Leute nicht immer unbedingt recht damit hat, was sie sich wünschen, und dass immer vor allen Dingen das Programm sich am besten durchsetzt, was den Zuschauenden am wenigsten herausfordert. Und das ist dann auch sehr schön zu sehen in der Art und Weise, wie er seine eigene Fernsehshow beschreibt, eben diese das Nachtjournal im RTL. Er schreibt, das RTL-Nachtjournal war eine völlig neue Entdeckung für den Sender. Im Grunde ist es entstanden, weil Helmut Thoma in Amerika die ABC Nightline gesehen hat. Das war ein monothematisches Magazin gegen 23 Uhr. Sein Plan war, das amerikanische Vorbild bei RTL zu etablieren. Mir war immer klar, dass monothematisch nicht jeden Tag funktioniert, das bringt Deutschland nicht. Dann kam der Gedanke, eine Art Tagesthemen- oder Heute-Journal zu machen, aber um Mitternacht und viel flotter, viel frecher, aber immer faktentreu. Wir können uns jetzt fragen, was das bedeutet, und diese Antwort liefert er uns zum Glück. Es wird nämlich gesagt, ich habe mir einige deiner Moderationen von damals angesehen.
Oh!
Es steht auch wirklich einfach nur so da, und ich kann es mir im Kopf richtig schön vorstellen, dass er sich so denkt, oh Gott, nein. Bloß nicht.
Oh, ich finde es fantastisch, so ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, was ich in 10 Jahren hier dazu sage.
Also ich bin und war immer der Überzeugung, ein Magazin kann nicht nur eine Zusammenfassung nüchtern vorgetragener Nachrichten sein. Es muss dem Zuschauer die Möglichkeit geben, Zusammenhänge zu bemerken, Hintergründe zu beleuchten und sich eine eigene Meinung zu bilden. Das heißt, die Geschichten müssen eine Richtung haben, ohne zu missionieren. Kein Zeigefinger. Wir waren immer meinungsfreudig. Das ist nicht immer von allen gutiert worden, aber ich kann nur sagen, als wir angefangen haben, hatten wir 800.000 Zuschauer und kamen zu meiner Zeit sehr schnell auf einen Wochenschnitt von 1,6 Millionen Zuschauern pro Abend um Mitternacht. Einerseits waren wir in der Politik schon sehr angesehen, wir waren etabliert und als streitbar bekannt. Die Zuschauer haben vor dem Fernseher reagiert, entweder haben sie sich aufgeregt oder sie waren begeistert. Um Mitternacht sollen die Leute nicht vor dem Bildschirm einschlafen, du musst sie packen. Heute sind mir generell die Programme von Nachrichtenmagazinen zu abgewogen, ohne Ecken und Kanten, ein bisschen beliebig. Also, wir sehen hier zwei Probleme. Zum einen das, was wir schon beschrieben hatten, mit dem sich an Quoten orientieren, von wegen, dass man denkt, dass das etwas über die Qualität der eigenen Sendung aussagt.
Das wollte ich auch gerade sagen. Also, wenn er sagt, das ist nicht immer von allen gutiert worden, aber ich kann nur sagen, dass wir angefangen haben, als wir angefangen haben, hatten wir 800.000 Zuschauer und kamen zu meiner Zeit sehr schnell auf einen Wochenschnitt von etwa 1,6 Millionen Zuschauern pro Abend um Mitternacht. Das ist ja, also was sagt das denn aus?
Das hat nicht allen gefallen, aber den meisten.
Ja, was sagt das denn aus? Also das ist ja ähnlich, wenn du dir anschaust, wie viele Views dein Post auf Instagram hat. Sehr viele mögen es vielleicht nicht und scrollen weiter. Das ist ja jetzt, also ohne das jetzt
zu sagen. Wir lesen hier einen Spiegel-Bestseller. Auch das ist ein Buch, was sich sehr viel verkauft hat. Es muss also gut sein.
Oh. Da möchte ich doch gleich Heiner Bremer zitieren.
Ja, aber das, und das Zweite, was er beschreibt, ist, dass nicht einfach nur die Nachricht als Nachricht auftreten kann, sondern dass natürlich darauf ankommt, wie ich sie erzähle. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur, dass man sich Gedanken macht über die Formulierung oder so, sondern auch um die komplette audiovisuelle Gestaltung. Wie provokant ist das Ganze? Welche Emotionen werden beim Zuschauer geweckt? Und wie wird eine Geschichte erzählt? Wie wird ein Narrativ gebildet? Er sagt zwar kein Zeigefinger, aber es wird trotzdem eine Geschichte erzählt. Warum muss aber immer alles eine Geschichte sein mit einem entsprechenden Spannungsbogen, den man aus klassischer Dramaturgie kennt und so weiter? Warum muss immer alles darauf angepasst werden, wenn es doch eigentlich darum geht, gute Nachrichten zu erstellen?
Mein lieber Damian, möchtest du damit etwa ausdrücken, dass wir uns hier in einer Situation befinden, in der sozusagen eine Missionierung, eine Richtungsgebung in der Interpretation der Nachricht stattfindet, ohne dass man sich diesem gegenüber äußern möchte, ohne dass man dies zugibt? Meinst du, die nächste Frage, die gestellt wird, könnte darauf eine Antwort liefern? Ich würde dir das, mein lieber Damian, einmal aus der Hand nehmen und die Frage einmal rezitieren. Zu beliebig. Missionierend, würde ich sagen. Nach zwei Sätzen kennst du oftmals die persönliche Meinung des Moderators. Journalismus mit dem Zeigefinger.
Das ist genau das andere Extrem. Ich bemerke das auch immer häufiger. Dem Zuschauer wird in der Anmoderation bereits gesagt, was er zu denken hat. Dass jeder Journalist seine Grundhaltung hat, davon gehe ich mal aus.
Einwand? Ja. Rückbezug ganz kurz auf Stefan Aus, der gesagt hat, er hat keine Meinung. Also nein, er hat nicht gesagt, er hat keine Meinung. Er hat gesagt, er hat keine politische Position. Verweist dann allerdings auf seine eigenen Artikel, die man doch bitte für seine Position lesen solle.
Und ich möchte an der Stelle erwähnen, ich habe mir mal testweise alte Moderationen von Heiner Bremer angesehen. Oh. Und er sagt hier ja, dem Zuschauer wird in der Anmoderation bereits gesagt, was er zu denken hat. Dem wird auch Heiner Bremer gerecht. Aber,
nein.
Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber wir können es jetzt, also er sagt ja, jeder Journalist hat eine Grundhaltung, davon gehe ich mal aus. Die Frage ist, welche Grundhaltung? Wovon geht Heiner Bremer aus? Grundhaltung ist allerdings nicht mit einer parteipolitischen Haltung gleichzusetzen, sondern heißt, dass zum Beispiel der demokratische Rechtsstaat die richtige Basis ist. Wenn ein Journalist sich an Heiner Bremers Kodex orientieren würde, dann dürfte er nicht staatskritisch gegenüber der Bundesrepublik Deutschland berichten.
Tatsächlich scheint das so zu sein.
Nun, damit hat es sich dann auch mit dem kritischen Journalismus. Weitergehend sagt er, ansonsten muss gelten, dass Journalisten tolerant und offen für alle Probleme sind, sie liberal behandeln und erst dann eine Bewertung vornehmen, solange sie natürlich sich innerhalb dieses Rahmens der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen. Heute kommt einem allerdings der geballte grüne Zeitgeist entgegen.
Das ist übrigens das erste von vielen Malen. Ja gut, abzählbare Male, dass explizit eine grüne Haltung angeführt wird. Ich meine, wir kennen ja hier linksgrün versiffte Gutmenschen, aber hier reduziert sich's ja wirklich auf die Grünen herunter. Ist das so ein FDP-Fetisch?
Nein, nicht nur die FDP, aber generell gab es ja durchaus das Agenda-Setting auch bei Springer-Medien, dass man gegen die Grünen eben als Feindbild vorgehen möchte. Nun will ich nicht sagen, dass es falsch ist, die Grünen zu kritisieren, aber die Art und Weise, wie es passiert und vor allen Dingen die Gründe dafür sind hierbei die falschen. So, der Zuschauer soll anschließend das gleiche denken wie der Moderator. In meinen Augen ist das völlig falsch. Leider vergessen das viele TalkmasterInnen. Er lacht.
Ah ja, stimmt. Das ist da auch noch drin, dass er lacht.
Hier wird übrigens wieder mit Sternchen gegendert und nicht mit Doppelpunkt. Was ich toll finde, ist, dass er jetzt hier gegen den grünen Zeitgeist anschreibt, beziehungsweise anredet, aber er selber ja auch Teil eines Zeitgeists war, auch in seiner Funktion als Journalist und dann auch später als Moderator bei RTL, hat er ja ebenfalls den Zeitgeist vertreten. Das Problem liegt also gar nicht daran, wenn JournalistInnen den Zeitgeist vertreten. Ja. Er hat einfach nur ein Problem mit diesem Zeitgeist.
Ja, ja.
Wenn es ein anderer Zeitgeist wäre, bei dem ein Journalist quasi Zeigefingerjournalismus macht, dann wäre es okay.
Ja, das macht er ja aber auch eigentlich selber schon deutlich.
Der Zeigefinger beim Zeigefingerjournalismus ist ihm vorher halt nur nicht aufgefallen, weil er ihn selber erhoben hat.
Ja, aber er sagt das doch eigentlich. Also es muss dem Zuschauer die Möglichkeit, also die Seite vorher, Möglichkeit gegeben werden, Zusammenhänge zu bemerken, Hintergründe zu beleuchten und sich eine eigene Meinung zu bilden. Das heißt, die Geschichten müssen eine Richtung haben, ohne zu missionieren. Also, ja, okay, du stellst dich vielleicht nicht als Missionar hin, um das zu lenken, aber also aktiv, doll, treibend. Aber man lenkt es ja dennoch auf eine Art und Weise.
Es ist ja noch gefährlicher. Also, wenn die Lenkung innerhalb des Journalismus, und das erleben wir ja jetzt schon seit Jahrzehnten, wenn die Lenkung sich immer so darstellt, dass sie in Form einer leicht zu konsumierenden Geschichte präsentiert wird, dann ist das ja so viel effektiver als plumpe, in Anführungszeichen plumpe Propaganda, weil alle sich irgendwie damit abfinden können und alle das irgendwie so aufnehmen und auch denken, dass Journalismus so sein muss, und sich dann eben entsprechend von diesen Narrativen, von diesem Storytelling einweben lassen.
Plus er schreibt ja auch dann oder sagt ja, wir waren immer meinungsfreudig. Und du kannst nicht, also ja, ich weiß, das ist jetzt medienlandschaftsmäßig spannend zu sagen, aber du kannst ja nicht einen Neutralitätsanspruch an dich selber richten, was auch immer ein Neutralitätsanspruch sein soll, ehrlich gesagt, und dann sagen, wir sind meinungsfreudig, weil entweder bist du einfach ein nüchterner Berichterstatter als Heiner Bremer oder du bist meinungsfreudig. Und da das eine de facto nicht geht, bist du meinungsfreudig.
Ja, er verstrickt sich hier aber auch in weitere Widersprüche. So sagt er zum Beispiel, dass er seine eigene Rolle als Aufklärer sieht, als Aufklärer, der in Wunden sticht und als Dienstleister des Zuschauers, der erklärt. Und in der darauffolgenden Frage sagt er dann, du bist niemals die Nachricht, sondern der, der sie überbringt. Gerne auch mal etwas locker und flockig, wenn man steril daherplappert und mit intellektuellen Begriffen kommt, geht das meistens schief. Was ist er denn jetzt? Er sagt, dass der Moderator sich niemals mit der Nachricht identifizieren soll, die er überbringt. Also, dass der Messenger von der Message selber getrennt sein soll. Sagt dann aber, der Messenger ist wichtig, um die Message so zu überbringen, dass sie auch richtig ankommt. Und
aber was ist denn richtig?
Ja,
was ist denn eine Nachricht, die richtig ankommt? Ja, ja. Eine Nachricht, die richtig ankommt, ist eine Nachricht, in meiner Interpretation jetzt, die auf die Art und Weise ankommt, wie sie selbst verstanden worden ist. Also die Interpretation, die ich selber als Journalist, als Überbringer dieser Nachricht dort hinein lese, die ich da hinein interpretiere, auf die Art und Weise möchte ich, dass sie bei meinem Publikum ankommt. Das ist eine hochgradig gerichtete und, gerichtete und vor allem sehr subjektive Einschätzung dessen. Du kannst halt Nachrichten ja so auf die Art und Weise, wenn du sagst, dass sie richtig ankommen soll, richtig nach deinem Gusto. Ich meine, wenn du dir Nachrichtenformate anschaust, keine Ahnung, nimm die Tagesschau. Auch da gibt es ja immer wieder Kritik daran, wie genau da Nachrichten vermittelt werden. Also sei es die Themenauswahl, sei es das Wording. Man kann natürlich über eine Sache berichten, die objektiv so stattgefunden hat, aber je nachdem, wie du es nennst, hinterlässt es einen anderen Eindruck.
Ja.
Also du kannst hier von, hast du ein Beispiel?
Ein Beispiel dafür ist bei der Tagesschau ganz einfach zu nennen, das ist jetzt etwas vulgarisiert ausgedrückt, eine der Grundannahmen in der Medienwissenschaft, the medium is the message. Also das Medium ist die Botschaft, die äußere Form entscheidet über den Inhalt der Nachricht. Die Tagesschau ist gewissermaßen zweigeteilt oder dreigeteilt, wenn man das ganz genau nimmt. Wir haben zuerst den Nachrichtenanteil mit zuerst den wichtigsten, also was die Redaktion als wichtigste Meldungen des Tages wahrnimmt. Daran angeschlossen ist in dem Nachrichtenteil dann der Teil der Nachrichten, die etwas kürzer sind. Da wird teilweise auch dann kein Videomaterial eingeblendet, sondern das Ganze nur sprachlich moderiert. Und danach folgt der zweite große Teil, der Sport.
Und wo es tatsächlich, wo es auf YouTube zum Beispiel gar keine Videos zu gibt, weil sie keine Rechte haben. Daran, das finde ich ein bisschen witzig immer. Also auch das ist der Teil, den ich skippe, weil ich habe kein Interesse dran.
Und im Anschluss kommt dann natürlich noch das Wetter.
Das finde ich interessant immer.
So, das Wetter klammern wir an der Stelle mal aus. Das ist ja auch so eine Art Service, der auch aus einer Zeit kommt, wo man sagen musste, dass der aktuellste Wetterbericht eben aus dem Fernseher kam und es keine andere Möglichkeit gab, weil es noch kein Internet gab und so weiter. Aber beim Sport kann man sich ja schon fragen, was hat der Sportteil gerade auch heutzutage noch in der Tagesschau zu suchen? Und was für eine Funktion erfüllt er darin?
Leute schauen sich die Nachrichten an, um den Sport sehen zu dürfen? Ist es das Leckerli? Ist es Pavlov?
Es hängt ein bisschen damit zusammen. Ich würde aber tiefergehend sagen, dass es zum einen Sendezeit wegnimmt. Also man oh. da, ja oh, man da. Ich habe dir ja vor kurzem diesen wunderbaren Interviewausschnitt mit Roger Willemsen, Rest in Peace an der Stelle, gezeigt, wo er selber sagt, dass er nur noch wenige Nachrichtenprogramme im deutschen Fernsehen überhaupt schauen kann, weil ansonsten zu viele Nachrichten aus Ländern der Welt nicht mehr stattfinden. Und das, was er damals vor gut 15 Jahren gesagt hat, ist heute umso schlimmer als zuvor. Bestimmte Regionen treten gar nicht auf und wenn dann nur mit einem bestimmten Typus von Nachrichten, nämlich den größten Katastrophen und auch das immer so gelenkt, dass es einem nicht wie das Problem erscheint, was es ist und vor allen Dingen immer so, als wäre es entkontextualisiert vom Rest der Welt.
Ach, es ist doch auch erstmal good to know, dass du das da drin hast. Wer braucht da jetzt schon eine Einordnung? Mhm. Und also keine systemischen Ursachen, bitte. Damit am Ende fühlen sich die Leute noch schuldig dafür.
Ja.
Oder nicht schuldig, bevor mir jetzt hier wieder, bevor jetzt hier wieder was aufkommt, schuld, verantwortlich oder vielleicht fühlt man am Ende noch mit.
Ja. Am Ende bringt der Sport uns aber wieder zusammen. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, was vorher passiert ist. Lustigerweise werden ja oft auch schlimmere Kriminalfälle oder Unfälle und so weiter an das Ende des Nachrichtenblocks geschoben. Das heißt, du hast dann irgendwie einen schweren LKW-Unfall mit 3 Verletzten und einer toten Person und jetzt zum Sport. Und dann werden erst einmal die neuesten Fußballergebnisse kommentiert. Es hat, ich will nicht sagen, etwas von Brot und Spiele, aber dieser gewisse Ansatz ist darin. Und das ist eines dieser hervorragenden Beispiele dafür, wie bei einer Sendung, die ja eigentlich so nüchtern in ihrer Präsentation ist, trotzdem durch die Art und Weise, wie die Form gestaltet ist, eine bestimmte Botschaft und quasi auch eine bestimmte Ideologie übermittelt wird.
Zitat Heiner Bremer, leider vergessen das viele TalkmasterInnen. Mhm. Anmerkung Franka Lehfeld, ach du meine Güte, jetzt genderst du auch noch.
Ja, aus Ironie, auch so eine Zeigefingererscheinung.
Gehen wir ja oft genug drauf ein. Auch hier wieder, Gendern wird nur eingebracht, um sich darüber lustig zu machen. Dass,
und es erscheint nur als eine moralische Zeigefingererscheinung. Ja. Was wir dann noch einmal ansprechen werden, wenn er dann später zu feministischen Inhalten spricht, da können wir das nämlich damit vergleichen.
Weil also man er muss ist sich merken, ja der Feminist. Der Feminist. Das, ja. Als Feminist sollte er vielleicht das Gendern als das begreifen, was es ist, die Sichtbarmachung aller Menschen unserer gesprochenen Sprache, zumindest aller Gender in erster Linie.
Aber er hat ja nicht nur eine Meinung zu Feminismus, sondern auch eine Meinung zur Work-Life-Balance beziehungsweise zur Life-Work-Balance.
Oh, ein Wort, das ich so liebe.
Er schreibt beziehungsweise sagt zum Thema Leistungsprinzip. Ich denke, dass sich die Definition von Leistung bei vielen verändert hat. Leistung erkennen viele darin, wenn man einfach da ist und 8 Stunden lang macht, was man gelernt hat, aber nicht mehr. Sprich, wenn man sich nicht über das hinaus bemüht, was man routinehaft macht. Neue Wege zu finden, neue Zugriffe zu erlangen, neue Gedanken dadurch zu bilden, dass ich mehr mache. Diese Art von Fleiß ist in meiner Generation sehr viel verbreiteter und vertiefter gewesen. Das mag damit zu tun haben, dass wir eine Art Nachkriegsgeneration waren und natürlich die Folgen dieses Krieges mittelbar zu spüren bekommen haben. Es war so schwer, wieder hochzukommen. Das hat man irgendwie mitgekriegt. Heute ist das für viele zu leicht. Es geht ihnen zu gut. Die folgende Generation bekam eigentlich alles. Die Eltern sind großzügig und man kann sich selbst ebenfalls einiges leisten. Warum sollte man sich da über Gebühr noch anstrengen? Wenn du aber auf Dauer in deinem Beruf etwas werden willst, musst du dich anstrengen. Das Theoriegerede von ständig notwendigen Fortbildungen ist natürlich irgendwo richtig, aber besser ist es, wenn der Staat nicht das nicht verordnet, sondern du selbst auf die Idee kommst. Im Journalismus ist es genauso. Du kannst das Handwerk lernen, aber das ist nur der Anfang.
Also, Leistung erkennt viele darin, wenn man einfach da ist und 8 Stunden lang macht, was man gelernt hat, aber nicht mehr. Ich würde einfach das polemische oder einfach die freundliche Anmerkung aus dem Social-Media-Bereich an diese Stelle, also aus dem Meme-Bereich, hier bitte einwerfen. Mindestlohn, Mindestarbeit.
Ja, ich tue nicht mehr als das, was in meinem Arbeitsvertrag steht und ansonsten wird Quiet Quitting betrieben.
Ja, aber warum? Also ganz ehrlich, es ist ja auch oft so, dass dieser Arbeitsvertrag nicht nur begrenzt, was du tun musst, sondern auch begrenzt, was du tun darfst, ohne dass man dir Probleme macht. Ja. Also das ist ja eine Grenze in beide Richtungen. Das kann so verstanden werden.
Ja.
Und dann verstehe ich nicht, was, also ich verstehe schon, was er meint, aber ich möchte und kann ihn nicht nachvollziehen. Sprich, wenn man sich nicht über sich hinaus bemüht, wenn man routinehaft macht, neue Wege zu finden, neue Zugriffe zu erlangen, neue Gedanken dadurch zu bilden, dass ich mehr mache. Also nur dieser letzte Satz, neue Wege zu finden, man könnte ja davon ausgehen, dass jetzt hier davon gesprochen wird, sich irgendwie über sich hinaus zu betätigen, irgendwie mehr, ne, intellektuell zu machen, vielleicht ein bisschen mehr zu fordern. Muss ja nicht immer intellektuell sein, kann ja auch einfach sein, ich beschäftige mich erstmal mit. Ich beschäftige mich auch erstmal theoretisch mit, ja, wobei doch, es ist intellektuell. Und was er dann sagt, diese Art von Fleiß ist in meiner Generation sehr viel verbreiteter und vertiefter gewesen. Und was er meint, ist doch, glaube ich, eigentlich ein, ich soll mehr arbeiten und mehr Arbeitsbereiche mir erschließen, aber nicht irgendwie neue Gedanken finden im Sinne von Weiterbildung, was er ja dann auch später sagt.
Genau, und man darf sich an der Stelle auch fragen, wir haben das ja schon in der vorigen Episode erwähnt, wem diese Mehrarbeit denn zuerst zugutekommt, denn es ist ja nicht der Arbeiter oder wie man es heute sagt, der Arbeitnehmer, sondern es ist der Arbeitgeber, der davon erstmal profitiert und der dann vielleicht auch irgendwann mal einen Belohnungscookie rausgibt für eine Person, die sich besonders angestrengt hat, wenn man überhaupt darauf zählen kann. Er tut auch so, als wären alle Leute irgendwie passionate in ihrem Job. Also als wäre das auch eine Leidenschaft und eine Berufung. Er verkennt damit aber natürlich die Menschen, die in erster Linie arbeiten, weil sie es müssen, um zu überleben. Die sich ihre Arbeit nicht in dem Sinne ausgesucht haben, dass es ihr großer Traumberuf ist oder ihre persönliche Berufung, sondern die einfach an Geld kommen müssen und deswegen 9-to-5 entsprechend arbeiten und dann aber auch nicht über die 8 Stunden hinaus.
Und vor allem weiß ich auch nicht, was er dann am Ende sagt, das Theoriegerede von ständig notwendigen Fortbildungen ist natürlich irgendwo richtig, aber besser ist, wenn der Staat das nicht verordnet, sondern du selbst auf die Idee kommst. Also weiß ich nicht, so Arbeitsschutzfortbildungen, Brandschutz, Gesundheitsfortbildungen finde ich schon wichtig und
Awareness-Fortbildungen
finde ich schon alle grundsätzlich wichtig und vielleicht sollte da nicht jede Person individuell drauf kommen, sondern vielleicht sollte es da. Damit lass uns doch an dieser Stelle mal ganz kurz nach, also ne, ein wenig sich etwas ausdenken. Jetzt stell dir doch vor, du bist, ich weiß, es geht gegen den Kern von dir selber, du bist Arbeitnehmer.
Oh Gott,
ja. Du bist Arbeitnehmer und du fängst jetzt an in einem Job, magst du lieber Büro oder was Praktisches, also was mit körperlicher Arbeit?
Ja, dann würde ich vermutlich mich fürs Büro entscheiden.
Naja.
es tut mir leid, ja.
Okay, also, du bist
der Damian kommt wohl nicht in die Produktion.
Ach, du bist jetzt im Büro. Jetzt hast du 2 Möglichkeiten irgendwie. Du weißt irgendwie, wäre ganz gut, wenn ich vielleicht mit dem Brandschutzplan kennen würde. Also für soweit du darauf kommst, dass es überhaupt einen gibt. Oder du hoffst, dass es einen gibt. Oder du glaubst, was kann ich denn tun, damit es mir hier gut geht? Oder was kann ich denn tun, um unsere IT zu schützen? Also, dass wir hier jetzt nicht Opfer von Phishing-Mails werden, dass wir hier nicht irgendwie unsere IT-Systeme lahmgelegt bekommen. Und du könntest dir jetzt natürlich zu Hause irgendwie, du kannst dir Bücher kaufen und dich einlesen und dann kannst du Informatiker werden. Aber das wollen wir ja nicht. Also es geht ja hier, also du sollst da mehr Möglichkeiten zum Arbeiten finden. Das nimmt ja Arbeitszeit und also Möglichkeit zur Arbeit weg. So, oder du fuchst dich einfach selber durch und guckst einfach mal, welcher Link sieht mir jetzt vertrauenswürdig aus und welcher nicht. Oder ganz spannende Idee. Hear me out. Es gibt so ein Angebot von dem Unternehmen, in dem du Lohnarbeit machst. Und da kannst du dir in regelmäßigen Abständen Schulungen ansehen oder mitmachen, wo das alles so Unternehmen, also auf dein Unternehmen zugeschnitten, so mit den Namen, die du brauchst und den Telefonnummern und den Formularen im Zweifelsfall, wo das alles zugeschnitten für dich da ist. Wäre das nicht was?
Wow. Aber das Tolle ist, ich habe keine Freunde und auch keine Freude am Leben. Und deswegen habe ich genügend Zeit, um meine Freizeit dafür zu opfern, um ein bisschen mehr an meiner Bildung für die Arbeit zu arbeiten und bin deswegen nicht auf entsprechende Schulungen angewiesen. Aber danke für den Versuch. Ich möchte an der Stelle übrigens erwähnen, bevor mir das hier negativ ausgelegt wird, ich wäre in der klassischen Produktion vermutlich eine Gefahr für mein komplettes Umfeld und auch
deswegen Arbeitsschutzschulungen, Damian, deswegen Arbeitsschutzschulungen. Nee, ganz ehrlich, das ist natürlich eine interessante, also ist natürlich schön, aber es wäre natürlich für mich, also gut, Heiner Bremer sagt, vom Staat verordnet, ich fände es tatsächlich ganz gut, wenn es für Unternehmen so gewisse Pflichten gibt, solche Schulungen zu erstellen, weil das natürlich auch immer mit Arbeitsleistung verbunden ist und irgendwie mit Geld, das man in die Hand nehmen muss. Und vor allem, dein Arbeitnehmer, die ArbeitnehmerInnen können ja währenddessen sie diese Schulungen machen, nicht arbeiten. Also nicht das machen, was sie sonst machen sollen.
Ja, und generell, wir es bei super vielen Berufszweigen ja eh so haben, dass sie darauf angewiesen sind, ständig neues Wissen zu vermehren innerhalb der eigenen Belegschaft.
Nun, kommen
wir zu dem Wort Work-Life-Balance, beziehungsweise zu dem Wort Life-Work-Balance. Denn Franka Lehfeld und Nina Brockhaus sind ja so gut darin, Männer zu decentern, dass sie diesen Begriff übernommen haben. Wir haben ihn ja schon in den ersten drei Kapiteln einmal gehört. Und der stammt, wenn man das hier so richtig nachvollziehen kann, von Heiner Bremer. Früher nannte man es Freizeit, heute wohl Work-Life-Balance. Ich drehe es inzwischen proaktiv um und spreche nur noch von der Life-Work-Balance. Denn darum geht es diesen Menschen ja. Erst kommt das Leben und dann muss ich leider ein bisschen arbeiten gehen, aber gut bezahlt und mit möglichst geringem Zeitaufwand. Diese Rechnung wird nicht aufgehen. Ich möchte an der Stelle zwei Sachen erwähnen, die ich interessant finde. Erstens, es wird sich ja über Gendersprache lustig gemacht, aber ist das, was er tut, nicht genau das, worüber er sich lustig macht? Also er benennt einen Umstand und verändert dafür die Sprache, um darauf deutlicher aufmerksam zu machen. Also ist das nicht auch eine in erster Linie sprachpolitische Umstellung? Und die zweite Sache, die ich lustig finde, ist es denn nicht eigentlich umgekehrt, wenn Leute das mit der Work-Life-Balance fordern? Er sagt, erst kommt das Leben und dann muss ich leider ein bisschen arbeiten gehen. Bei den meisten Menschen ist es so, ich gehe arbeiten, damit ich leben kann, weil das eben der Grundsatz in unserem System ist, dass der Mensch nicht einfach nur existieren kann. Wir können jetzt natürlich streiten, inwiefern das auf Deutschland zutrifft, von wegen der Sicherung des Existenzminimums. Aber wir haben ja gesehen, wie schnell alle dazu bereit sind, auch das einzukürzen und die Lebensumstände so prekär zu machen, bis Menschen versterben müssen.
Um auf den ersten Punkt zurückzukommen, du möchtest also damit ausdrücken, dass die bewusste Umstellung von Sprache dazu führen kann, einen besonderen Aspekt, der vorher nicht betrachtet worden ist, mehr in den Vordergrund zu heben. So wie man beim Gendern, also um das mal klar zu machen, Gendern ist alles, wo man ein Gender anwendet. Also jedes Pronomen, das ich setze, ist Gendern.
Ja, wenn aber was Sie mit Gendern meinen, ist natürlich das Synonym für gendergerechte Sprache.
Genau. Also das, was hier was die gendergerechte Sprache machen möchte, Flinter-Personen oder Flinters in die Sprache zu inkludieren und sie sichtbar zu machen, könnte das vielleicht doch sinnvoll sein.
Man kann sich da ja immer fragen, wie man das Ganze betrachtet. Gerade wenn man so aus einer materialistischen Ecke kommt, gibt es da tatsächlich auch Kritiken am Gendern und so weiter. Ja. Ich möchte, dass Sie zu sehr ins Detail gehen.
Es gibt auch philosophisch im Grunde, soweit ich weiß, die beiden Positionen. Sprache prägt Denken Denken prägt Sprache. Ich finde so eine Radikalität in beiden Positionen immer ein bisschen schwierig. Es ist natürlich eine Gemeinsamkeit. Also ich muss natürlich im Denken auch immer schon dabei sein, dass ich das überhaupt sichtbar machen möchte und das in die Sprache übertragen, und das sorgt dafür, dass ich da aktiver dran denke. Aber
ja, für mich ist es erst einmal eine Art aktivistisches Werkzeug, weil es geht ja nicht einfach nur um Sichtbarmachung, um des Sichtbarmachen-Willens, sondern vor allen Dingen darum, dass tatsächlich mal ein Bewusstsein in der Sprache existiert, also eine bewusste Nutzung der Sprache, und deswegen ist dieser Glotteschlag, ich liebe alles daran, der ist so effektiv darin, weil er für eine Pause sorgt, und diese Pause sorgt ja für eine Irritation ich muss darüber nachdenken, was ich gerade gesagt habe, und auch mein Gegenüber muss gerade nachdenken, was ich gesagt habe. Selbst wenn man schon etwas geübter im Einsatz der gendergerechten Sprache ist, gibt es immer dieses Stocken. Und das macht das Gendern aus meiner Sicht, was das angeht, effektiv. Aber man muss sich natürlich klar machen, es handelt sich hierbei um ein kleines Werkzeug. Es ist nicht so, dass nur weil man gendert, damit das Patriarchat eingerissen hat.
Plus, auch andersrum, wenn man bewusst eben gendergerechte Sprache verwendet, hat man das öfter, dass man darauf hört, ob andere das auch machen. Ausdrücklich gesagt, nicht um diese Menschen dafür zu judgen, ob sie es tun oder ob sie es nicht tun, sondern einfach, weil man es mittlerweile gewohnt ist. So wie ja im Grunde auch die Menschen, die absichtlich nicht gendergerechte Sprache verwenden wollen, einem das ja auch immer vorhalten, dass man es tut. Es ist im Grunde der gleiche Effekt.
Und es hat natürlich, und was schließt sich daran an, auch die Möglichkeit, grobe Safe Spaces auszumachen. Also natürlich nicht ganz klar zu wissen, woran ich bei der Person bin, aber grob erstmal einschätzen zu können, dass bestimmte Grundanliegen verstanden werden und meine Existenz als Flinter vielleicht nicht hinterfragt wird. Wir können einmal kurz über seinen Führungsstil sprechen, weil das hatten wir auch bei Stefan aus und das ist ja durchaus interessant.
Der ist anti-autoritär, oder? Das wird zumindest über ihn gesagt, ganz vorne in der Einleitung, heißt es, Franka Liefeld, noch ihre sehr lange, zweieinhalb Seiten lange, ein bisschen mehr als zwei Seiten lange Beschreibung über ihn, schreibt sie, Seite 71, die Arbeitsteilung mit Heiner macht auch deshalb große Freude, weil er die politischen Zusammenhänge metaphorisch und rotzfrech auf den Punkt bringen konnte, ohne dass jemand seine Texte kritisierte. Er ist schließlich Heiner Bremer. Ach so, das klingt ja gar nicht so anti-autoritär.
Ich war immer ein Chef, der versucht hat zu diskutieren. Man könnte es so aufteilen. Die Kritik einer Sendung habe ich mir angehört und habe abgewogen, was gut lief und was hätte besser laufen können.
Das ist ja erstmal soweit. Erstmal das, was ein Chefredakteur tut.
Autoritär war ich dabei nie. Wir haben gestritten, im besten Sinne des Wortes, aber eben über Inhalte. Das waren offene Debatten und
am Ende... Warte. Das ist ja in erster Linie auch erstmal nett, dass man da... Also ich finde ja, inhaltliches Streiten ist ja schön, machen wir ja auch schon zum Teil. Also hier oder privat sprechen wir inhaltlich über Dinge. Aber was sagt er denn zu seiner Rolle als Chef?
Am Ende hatte ich als Chef das letzte Wort.
Sag mal, Damian, ich bin mir gerade nicht so begrifflich sicher. Anti-autoritär war nochmal, dass man gegen die Autorität ist oder dass man selbst keine Übersicht drüber hat.
Es ist, ich finde großartig, wie er das hier so beschreibt. Man versteht ja grob, was er sagen möchte. Aber wenn man ihn jetzt ganz beim Wort nimmt, könnte man sagen, wozu überhaupt die Debatten? Es hat ja dann eher was von einem König, der da seinen Hofstaat mal so machen lässt bei der Audienz, aber dann am Ende sich vorbehält, auch eine gänzlich andere Entscheidung treffen zu können.
Ja, also grundsätzlich kann man Debattenkultur da auch verschiedentlich einordnen und sagen, gut, man hört sich die Argumente an und entscheidet dann abgewogen, vielleicht als vorher, indem man die Hintergründe und Gedanken der Mitarbeitenden kennt. Aber es liest sich halt schon so, dass er sagt, naja, ich war halt nicht autoritär, aber ich hatte halt das letzte Wort.
Schlussendlich steht Heiner Bremer zumindest dazu, ein Workaholic zu sein, im Gegensatz zu Stefan Aus. Das kommt in den Fragen rund um seine Ehefrau durch. Da sagt er nämlich, vom Naturell her war ich immer so ein bisschen ein Workaholic, hatte aber auch stets die Sehnsucht, Gespräche mit jemandem zu führen, dem ich vertrauen kann, also der eigenen Frau. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben im gleichen Haus gewohnt, sie in der Wohnung über mir, und sie war mir aufgefallen durch die Stern-Initiative Schafft 218 ab, also den Abtreibungsparagrafen. Christel sammelte damals Unterschriften für diese Initiative in der Kreisstadt Pinneberg. Sie hat unfassbar viele Unterschriften zusammenbekommen. Als sie diese beim Stern abgeben wollte, sagte man ihr, sie müsse nicht extra nach Hamburg fahren, der Bremer wohne doch im gleichen Haus. Sie hat die Unterschriften dann bei mir abgegeben und wir lernten uns kennen. Mich hat beeindruckt, dass sie ein sehr politisch denkender Mensch ist. Als Zeichen meiner Verehrung habe ich dann sofort versucht, sie für die Kommunalpolitik zu gewinnen, natürlich möglichst für die FDP. Sie wusste aber nicht, dass ich da auch bin. Ich habe ihr ganz diskret die Beitrittserklärung hingeschoben und dann ist sie wirklich aktiv geworden. Sie wurde die erste Stadträtin in der Kreisstadt Pinneberg und zwar nicht die erste Liberale, sondern die erste überhaupt. Sie hatte immer wahnsinnigen Erfolg bei den Wählern, weil sie auf die Menschen zuging.
Damian?
Ja?
218.
Ja, möchtest du einmal kurz darauf eingehen, worum es sich bei 218 handelt, damit wir einmal auch die Problematik dahinter ergründen können und warum es ein Skandal ist, dass es damals schon Petitionen dagegen gab, auch medial gestützt und sich trotzdem, was das angeht, nicht wirklich was getan hat.
Also bei der Initiative Schafft 218 ab wird sich bezogen auf den Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches, der den Schwangerschaftsabbruch
kriminalisiert.
Ich wollte thematisiert sagen und dann auf kriminalisiert gehen, aber genau, der den Schwangerschaftsabbruch verbietet und erst in den Folgeartikeln, also 218a b, darauf eingeht, unter welchen Umständen das dann doch vielleicht erlaubt sein könnte. Also
und auch da teilweise Bedingungen setzt, die es unglaublich schwierig machen bei sehr vielen Umständen, weil es erst einmal an bestimmte medizinische Indikationen gekoppelt ist, daran, dass man bestimmte Beratungsangebote hinter sich bringen lassen muss und so weiter.
Da jetzt einmal mal, ich würde einfach vielleicht den Paragraphen selber mal einbringen. Ja. Ich habe den einmal mitgebracht, das heißt, man findet ja Gesetze online.
Ja.
Strafgesetzbuch, StGB, Paragraph 218, Schwangerschaftsabbruch. Erster Absatz, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlung, deren Wirkungen vor Abschluss der Einnistung des befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gilt nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes. Absatz 2 regelt dann im Grunde, in besonders schweren Fällen ist die Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter erstens gegen den Willen der Schwangeren handelt oder zweitens leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung der Schwangeren verursacht. Absatz 3, begeht die Schwangere die Tat, so ist die Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder Geldstrafe. Und Absatz 4, der Versuch ist strafbar, die Schwangere wird nicht wegen. Also der Versuch ist strafbar, die Schwangere wird nicht wegen Versuchs bestraft.
Ich finde es da toll, dass trotz der ganzen juristischen Sprache relativ offensichtlich wird, wie die Strategie dahinter ist, wie der Paragraph aufgestellt wird. Nämlich, dass das Ganze so aussieht, als sei das eigentlich zum Schutz der Frau so, dass es verboten ist.
Dabei ist es halt eigentlich eine patriarchale Machtausübung über den weiblichen Körper.
Ja, das merkt man dann vor allem bei diesem letzten Abschnitt, wo es eben darum geht, wie Frauen zu bewerten sind, die selber zum Schwangerschaftsabbruch beitragen, was ja über Jahrhunderte lang so praktiziert worden ist bei ungewollten Schwangerschaften, dass Frauen da dann selber aktiv geworden sind, teilweise eben auch unter größten Gefahren für das eigene Leben. Und dann noch mit der Gefahr im Anschluss, falls es herauskommen sollte, von der Gesellschaft entsprechend bestraft zu werden.
Ja, von der Gesellschaft oder auch vom Justizsystem.
Und vom Justizsystem, also in beiden Fällen, also zuerst die Ächtung der Gesellschaft und dann.
Da sieht man ja auch eigentlich ganz hervorragend, leider Gottes, am Beispiel der USA. Hm. Also wo immer mehr Bundesstaaten die Abtreibungsrechte wieder verschärfen oder verschärft haben und man sich dann die Frage stellen musste, okay, fährt man in einen Bundesstaat, in dem es erlaubt ist? Oder macht man das eben selber mit entsprechenden Methoden? Und daran zeigt sich ja eigentlich dieses Gesetz. Solche Gesetze verhindern ja sowas nicht. Also solche Gesetze verhindern ja nicht, dass eine Frau aus welchen Gründen auch immer ihre Schwangerschaft abbricht, sondern sie bringen einfach Menschen damit in viel, viel höhere Gefahr. Ja. Auf so vielen Ebenen.
Vor allen Dingen, weil wir ja auch von nicht einfach nur von ungewollter Schwangerschaft sprechen, im Sinne von, bei der Verhütung ist etwas schiefgelaufen oder so, sondern wir sprechen ja auch über so etwas wie sexuellen Missbrauch. Mhm. Dann natürlich auch sehr oft in der Familie. Und da gibt es auch, gerade was die Situation in den USA angeht, sehr viele gute Dokumentation und auch Spielfilme eben zu solchen Frauen, meistens sehr junge Personen aus teils auch wirklich sehr schwierigen ökonomischen Verhältnissen, die dann es irgendwie schaffen müssen, die Grenzen des eigenen Bundesstaates zu überwinden, um einen Schwangerschaftsabbruch zu bekommen.
Ich erinnere mich an einen Fall aus Polen, meine ich, von vor ein paar Jahren, wo größer darüber berichtet worden ist, dass im Grunde das Leben der Frau sehr stark in Gefahr ist, eben aufgrund dieser Schwangerschaft, und ein Schwangerschaftsabbruch eben ihr Leben hätte retten können und aufgrund eben sehr repressiver Gesetze da es nicht möglich gewesen ist, dieser Frau zu helfen, sondern man hat halt einfach ihren Tod in Kauf genommen, um eben das Baby in Anführungszeichen zu retten.
Und das zeigt in letzter Konsequenz, was dieser Paragraph eigentlich ist und was ihn so problematisch macht, weil viele der Befürworter dieses Paragraphen, das sind ja nicht notwendigerweise nur Pro-Lifer, sondern auch Leute aus der liberalen Mitte, die sagen, es ist doch eigentlich schon gut so, wie es ist, durch die Möglichkeit, eine Schwangerschaft abzubrechen unter diesen Bedingungen. Oder vielleicht müssen wir diese Bedingungen ein bisschen modifizieren, aber eigentlich ist es gut so. Aber die Art und Weise, dass dieser Paragraph in dieser Form existiert und erst einmal grundsätzlich Schwangerschaftsabbrüche kriminalisiert und damit sagt, dass Frauen auch rein juristisch eben nicht gleichgestellt gegenüber dem Mann sind, weil sie nicht die Möglichkeit haben, über ihren eigenen Körper so zu entscheiden und zu verfügen, wie sie es wollen, weil es da eine rechtliche Einschränkung gibt, egal ob es da Möglichkeiten gibt, das auf die eine oder andere Weise zu umgehen. Das zeigt ja, dass die Frau nicht als das gleiche Subjekt existieren darf, auch nicht als das gleiche juristische Subjekt wie der Mann.
Also auch, was gerne zitiert wird, so, naja, das Grundgesetz sagt ja, Mann und Frau sind gleichgestellt. Offenbar nicht.
Beziehungsweise, man kann sich ja jetzt über diesen Gleichstellungsbegriff streiten. Und ich möchte da einmal kurz auf was eingehen, was sehr gerne dafür verwendet wird. Das ist diese berühmt-berüchtigte Zeichnung von den Kindern, die am Zaun stehen. Und dahinter dem Zaun ist irgendeine Veranstaltung. Meistens ist es eine Sport- oder Konzertveranstaltung. Sie können auch nicht drüber schauen. Und da gibt es das erste Bild, wo nur das größte Kind drüber schauen kann. Dann gibt es ein Bild, wo alle gleich große Kisten bekommen. Und dadurch können zwei Kinder drüber schauen. Und im dritten Bild haben alle Kisten, die so auf ihre Körpergröße abgestimmt sind, dass alle drüber schauen können. Mhm. Und wenn der Cartoonist politischen Durchblick hat, dann gibt es noch ein Bild, wo sie den Zaun niederreißen. So, und was das ausdrückt, ist dieses falsche Verständnis von Gleichstellung, was auch diese Problematik des Grundgesetzes zeigt. Viele Leute denken, wenn eine Freiheit im Grundgesetz festgeschrieben steht, wenn die verbrieft ist, dann gilt die ja so. Und dann ist das schon durchgesetzt. Nun ist es bei der Gleichstellung so, und da ist dieses Wort ja so schön entlarvend, dass nun zwei Personen auf die gleiche Stufe gestellt werden. Und natürlich kann man sich in Deutschland streiten, wo das herkommt. Es wird ja schon seit der Einführung des Wahlrechts von Frauen dafür gesprochen, dass eine Gleichstellung hergestellt ist, dadurch, dass Frauen ja jetzt auch wählen dürfen und mit an der Demokratie partizipieren können. Das bedeutet ja aber trotzdem nicht, dass eine gesellschaftliche Gleichstellung erreicht ist. Und das ist immer noch nicht der Fall. Und dieser Paragraph 218 ist einer der wichtigen Indikatoren dafür. Und für alles andere kann man dann tiefer gehen. Wir haben ja schon beispielsweise über die riesige Diskrepanz beim Bereich Care-Arbeit gesprochen.
Ja, oder auch einfach, wenn im Falle einer Kandidatur. Oder auch wenn zum Beispiel im Bereich einer Kandidatur einer Annalena Baerbock Wochen und Monate lang in den Medien darüber diskutiert wird, kann sie Bundeskanzlerin als Frau, die Kinder hat? Ja, natürlich kann sie das. Die Frage ist, kann ein Friedrich Merz mit Kindern Bundeskanzler? Beziehungsweise das fragt sich ja auch niemand. Also ob ein Mann mit Kindern Kanzler kann.
Ja, apropos das Thema Kinder, das wird hier jetzt auch nochmal wichtig und das finde ich wiederum interessant, weil auch hier wieder ein Widerspruch aufgemacht wird, den ich jetzt nicht Heiner Bremer persönlich unterschreiben möchte, sondern der einer ist, der aus der patriarchalen Gesellschaft folgt. Und ich möchte diesen ganzen Abschnitt komplett vorlesen, weil man das so besser verstehen kann. Als du mit Christel zusammengekommen bist, hatte sie bereits 2 Kinder. Ja. Hast du die beiden sofort wie deine eigenen angenommen? Ja. Es ist eine sehr persönliche Frage, ich weiß, aber ich habe mich das oft gefragt, weil du mich mit der Zeit gewissermaßen adoptiert hast. In manchen Wochen spreche ich dich öfter als meine Eltern, ob ich den Arbeitgeber wechsle oder einen schlechten Tag habe. Wir halten immer Kriegsrat. Ich denke, noch intensiver bist du für eure beiden Kinder da. Aber wolltest du nie eigene Kinder haben? Nein, ich habe ganz anders gedacht. Christel zum Beispiel hat immer gesagt, dass sie gerne noch ein Kind gemeinsam mit mir gehabt hätte. Ich war es, der gesagt hat, ich möchte mich nicht dem Risiko aussetzen, dass ich das eigene Kind den anderen beiden vorziehe, es mehr behüte oder bevorzuge. Das wollte ich nicht. Die beiden sind jetzt meine Kinder und ich bin für sie da. Deshalb ist es nie dazu gekommen, das war mein ganz persönlicher Grund. Ist das eine altruistische Entscheidung? Nein. Dieser Widerspruch, der hier aufkommt, besteht ja darin, dass er zuerst sagt, ich habe sie wie meine eigenen Kinder angenommen und dann sagt, wenn ich ein eigenes Kind noch mit Christel zusammen gehabt hätte, dann hätte ich mir Sorgen darum gemacht, es besser zu behandeln, weil ich es noch mehr als mein eigenes wahrgenommen hätte. Und wie schon gesagt, ich will das ihm jetzt wirklich nicht persönlich vorwerfen, sondern das ist ein Muster aus diesem patriarchalen Denken von wegen auch der eigenen Nachkommenschaft, was so gefestigt ist bei vielen, trotz dessen, dass wir uns ja immer moderner Zeiten rühmen, dass dieser Unterschied zwischen der tatsächlich in Anführungszeichen eigener biologischer Familie und dann der Wahlfamilie immer noch so klaffend ist in der Gesellschaft.
Ich würde ja auch dafür argumentieren, ehrlich gesagt, an der Stelle oder die These einbringen, dass das auch sehr stark aus diesem ganzen Adelswesen herkommt oder zumindest sich da nochmal sehr viel stärker zeigt. Ich weiß nicht, es gibt doch jetzt diese neue...
Nein, ich würde sagen, dass die Art und Weise, wie Adel und Monarchien funktionieren, die quasi Endstufe von patriarchaler Macht sind.
Weil es gibt doch jetzt diese neue Doku vom ZDF eben über diese Adelsfamilien, wie sie heute sind. Und ich gebe zu, ich habe sie noch nicht gesehen. Aber es gibt ja durchaus Ausschnitte, die einem schon auf Social Media da entgegengeschlagen sind. Und in einem geht es eben auch um die Frage, wie ist denn das mit dem Heiraten und dem Kinderkriegen, wo die adligen Frauen nicht außerhalb des Standes heiraten dürfen oder können, ohne ihren Adelstitel. Und also das, was es heute ist, diese Fiktion, die sie immer noch dranhängen, also da ist ja mit nichts mehr verbunden, außer Geld und Versnobtheit.
Ach, das ist doch schon was.
Die Männer, also die männlichen Adligen, dürfen heiraten, wen sie wollen, da wird reingeheiratet. Also ist ja da schon diese Unterscheidung, der Mann hat diesen Titel grundsätzlich und die Frau nur so lange, wie sie sich in diesen Kreisen bewegt und auch dort heiratet. Und das wird ja dann mitgenommen oder halt dann verloren mit einer Hochzeit. Und dann aber halt ja auch diese Kinderansprüche, also diese Ansprüche, die ja damals waren, in Thronfolge, ja, nein, sind das meine eigenen Kinder oder sind die jetzt nur adoptiert, sind die jetzt hier nur angenommen? Was sich ja dann auch gesellschaftlich wieder hierauf zeigt. Also ich bekomme mit dieser Frau kein weiteres Kind, weil ich Angst habe, die Kinder, die sie schon in diese Ehe mitbringt, da nicht mehr so stark als meine anzuerkennen.
Ja, was ich so gut finde, ist auch diese letzte Aussage, wenn sie fragt, ist das eine altruistische Entscheidung? Und er sagt nein, dass er hier festhält, dass alles, was rund um das Thema Kinder kriegen, Kinder nicht kriegen, dass das keine Entscheidungen sind, die aus purem Altruismus entstehen, sondern immer natürlich eine egoistische Komponente haben, beziehungsweise eine egoistische Kernkomponente haben. Und das ist gerade in Zeiten, wo wieder diese Aussagen von Konservativen erstarken in Bezug auf die, in Anführungszeichen, natürliche Rolle der Frau als Mutter und der persönlichen Verantwortung vor der gesamten Menschheit, ist das wohl eine der ehrlichsten und vor allen Dingen intelligentesten Aussagen in dem Buch, wenn man sie aus dem Kontext reißt.
Normalerweise macht aus dem Kontext reißen nicht so viel Gutes.
Mhm. In dem Fall schon, vor allen Dingen, wenn es dann weiter um sein Steckenpferd, den Feminismus geht. Denn auch da können wir wieder sagen, wir können einzelne Sätze rausnehmen und sagen, sie sind gut. Zum Beispiel wird er gefragt, inwiefern Frauen vielleicht anders regieren würden. Sie fragt, der Zeitgeist befeuert gerne die These, Frauen würden besser führen, mit Frauen würden Kriege und Konflikte verhindert oder anders gelöst werden. Historisch und faktenbasiert, wie stehst du dazu? Frauen regieren vielleicht etwas anders, aber es ist sehr schwer, dies zu belegen, ohne eine gefühlsduselige Interpretation auszuführen. Wenn wir diesen Satz einfach nur nehmen, müsste man ja sagen, accidentally based, hat er recht. Mhm. Was er dann anschließt ist, grundsätzlich glaube ich, dass Frauen irgendwann konsequenter sind. Bei Angela Merkel ist es besonders schwer, weil sie komplett vom Kopf gesteuert war und die empathischen Fähigkeiten, die man Frauen attestiert, komplett außen vor gelassen hat.
Es ist ja fast so, als wäre das so individuell und gar nicht auf das Geschlecht bezogen. Und
als wäre Geschlecht auch eher eine konstruierte
seltsam
Sache, weil er sagt ja, es wird den Frauen zugeschrieben, dass sie sind. Also ist diese Zuschreibung das, was das Geschlecht bildet?
Fairerweise muss man dann an dieser Stelle sagen, wenn wir davon ausgehen, es gibt diese Zuschreibungen an Personen bestimmter Geschlechter, hat Angela Merkel sich seiner Aussage demnach dieser Zuschreibung gelöst. Und hat das gemacht, was er als
umfragenorientiert und opportunistisch bezeichnet.
Genau. Ja. Und sagt, sie hat die Dinge laufen lassen, sich währenddessen positioniert und dann entschieden. Also eigentlich das, was ich von RegierungschefInnen erwarte oder denke doch fordern zu dürfen, Dinge beobachten, vielleicht nicht allzu lange und sich was überlegen, dann entscheiden. Er schreibt darüber, das ist ein klares Machtprofil, ich erkenne hier einen maskulinen Führungsstil.
Ja. Insofern lustig, dass gleich sein nächster Redebeitrag ist, ehrlich gesagt, finde ich die derzeit laufenden Debatten rund um das Thema Geschlecht oder soll ich sagen Genderismus eine ziemliche Themaverfehlung. Die Gesellschaft hat andere Themen, die gründlich und dringlich diskutiert werden sollten. Wir leisten uns wahnsinnig viele Nebenschauplätze, über die wir erbittert, leidenschaftlich und mit einer wachsenden Intoleranz debattieren. Und hier zeigt sich ja, dass er selber überhaupt keinen Plan hat von dem, was er da erzählt, weil er vorher ja genau das aufgemacht hat. Er macht ja eigentlich genau diesen Genderismus auf. Er sagt, es gibt ja maskulinen Führungsstil, es gibt Eigenschaften, die man eher Frauen zuschreibt. Und jetzt sagt er, das sind Nebenschauplätze.
Ich würde den Begriff, den er hier einführt, nicht verwenden, ja, natürlich, ehrlich gesagt. Aber was
ich will ihm das ja nur spiegeln.
Ja, genau. Was du dann aber ansonsten einführst oder anführst, ist ja schon richtig. Er führt ja eben genau diese Geschlechtszuschreibungen an. Und sag jetzt aber, dass wir darüber nicht reden sollten, weil das ist irgendwie verfehltes Thema. Also was denn jetzt?
Und vor allen Dingen ist das lustigerweise eine Debatte, die man so aus linkem Spektrum eigentlich schon länger kennt, nämlich von Leuten gerade von so, ja, marxistisch-leninistischen Veteranen, die dir etwas vom Haupt- und vom Nebenwiderspruch des Kapitalismus erzählen wollen. Also es gibt den Hauptwiderspruch, eben den Kapitalismus, und dann gibt es Nebenwidersprüche laut dieser Theorie, die sich daran anknüpfen würden, beziehungsweise die daraus folgen. Das bedeutet, wenn man dieser Logik folgt, brauchst du eigentlich einfach nur den Kapitalismus bekämpfen und alles andere wie Kolonialismus, Rassismus, Sexismus und Ableismus löst sich dann auch gleichzeitig mit auf. Was das aber verkennt, ist, dass Rassismus, Sexismus und Ableismus ja schon sehr viel länger existiert haben als diese konkrete Ausbeutungsform des Kapitalismus und dass sich der Kapitalismus dankbarerweise diese Unterdrückungssysteme einverleibt hat und dass man deswegen gegen das gleichzeitig kämpfen muss. Es gibt keinen Nebenwiderspruch. Man kann sagen, die Art und Weise, wie der Liberalismus sie bekämpft hat, das ist eine Art und Weise, die es zu Nebenwidersprüchen gemacht hat, weil dadurch der Kapitalismus ausgeblendet werden sollte. Aber an sich wenn man das bekämpfen möchte, darf man das nicht aufteilen. Und er macht ja diese Unterteilung. Also ich würde mal nicht davon ausgehen, dass er den Kapitalismus als Hauptwiderspruch ansieht. Aber er sagt auch, es gibt wichtigere Themen als das und wir leisten uns hier Nebenschauplätze. Was sind denn andere dieser Nebenschauplätze? Wenn ich die Zeitung aufschlage und lese, dass ein weißer Rapper mit Dread sich kultureller Aneignung fremder Tradition bedient und dies inakzeptabel sei, dann macht es mich sprachlos, dass so eine Geschichte es in die Zeitung schafft, dass wir diese Debatte ernsthaft führen.
Ich würde tatsächlich ein bisschen weiter oben ansetzen, einfach bei dem Punkt, wo er sagt, bei den Themen des Zeitgeists hat man inzwischen das Gefühl, dass eigentlich die Minderheit vorgibt, was Recht und Unrecht ist.
Ich würde gerne in einem Land leben, in dem die Minderheit vorgibt, was Recht und Unrecht ist. Also die Minderheit, die er meint. Es ist natürlich so, dass die Minderheit vorgibt, was Recht und Unrecht ist. Mhm. Das ist die Minderheit der Besitzenden, beziehungsweise des Großkapitals.
Aber ich meine, du kannst doch letzten Endes als privilegierte Person nicht die Person sein, die eine Unterscheidung darüber aufmacht, wo jetzt Recht und Unrecht geschieht. Also du kannst natürlich drüber nachdenken und du kannst das Ganze auch rechtsphilosophisch erörtern und auch da überlegen, okay, was soll dann das Rechtssystem tun? Aber auch da musst du doch die Position gedanklich zumindest einnehmen einer Person, die eventuell von einem gewissen Gesetz zum Beispiel diskriminiert wird. Daran kannst du festmachen, auch ob das ein gerechtes Gesetz ist.
Ja, und was man sich daran weitergehend fragen muss, ist, Wie denkt er denn, laufen solche Outcalls oder Cancels? Wenn wir jetzt einen weißen Rapper nehmen, der Dreads hat, dann ist es ja nicht so, dass er juristisch eingeschränkt wird. Er bekommt kein Auftrittsverbot, er wird nicht verklagt wegen seiner Frisurenwahl oder so, sondern es gibt Leute, die darauf aufmerksam machen, hey, das ist eventuell nicht so respektvoll gegenüber der Kultur, der Geschichte des Kolonialismus und allem, was damit verbunden ist, weil Frisuren sind eben nicht einfach nur etwas Ästhetisches, weil das ist es ja, was dann Weiße daraus machen, zu einem rein ästhetischen Gegenstand, sondern sie erzählen Geschichte, Kultur, Tradition und eben auch die Geschichte des Kolonialismus, der Ausbeutung und der Unterdrückung der Jahrhunderte lang.
Absolut. Und Franka Lehfeld fragt ja weiter oder hat eigentlich einen Aussagesatz. Es gibt zahlreiche Beispiele für diese Nebenschauplätze. Das heißt, sie findet das offenbar ganz gut, was er da gerade sagt.
Und er findet es noch besser.
Muss nicht mal eine Frage stellen, sondern stachelt dann noch mal rein.
Genau, er findet es noch besser und lässt sich anstacheln. Sprechen wir bitte noch über mein Lieblingsbeispiel. Kinder, die nicht mehr das I-Wort sagen oder spielen dürfen. An der Stelle Anmerkung, er spricht das I-Wort hier natürlich auch, so steht so im Buch. An dieser Stelle möchte ich gerne festhalten, dass ich diese Gesellschaft überhaupt nicht mehr verstehe. Wir haben auch noch als Erwachsene Karl May gesehen. Winnetou, ein Apachenhäuptling, der die Herzen ganzer Generation gewonnen hat. Na und? Es liegt doch nicht daran, ob ich den Begriff nehme, sondern wie früher diese Völker behandelt worden sind. Aber nicht von uns, nicht von dir, nicht von mir. Und wir würden sie auch niemals so behandeln, wenn es sie heute noch gäbe. Das steht da ernsthaft so.
Aber dass man jetzt eine Ideologiedebatte daraus macht, das habe ich nie verstanden und verstehe es bis heute nicht. Also,
wie unglaublich zynisch ist dieser Satz und wir würden sie auch niemals so behandeln, wenn es sie heute noch gäbe. Er verschleiert das durch seine freundliche Sprache hierbei. Ja. Es handelt sich um einen Genozid, einen riesigen Genozid, der bis heute auch nicht wirklich aufgearbeitet wurde seitens der USA und den Staaten, die daran eben mitbeteiligt waren.
Und es ist ja auch einfach eine verzerrende Aussage zu sagen, wenn es sie heute noch gäbe, in Anbetracht dessen, dass zwar ein Großteil der Menschen ausgelöscht worden sind und natürlich auch, wie sie ihre Kultur ausleben konnten, massiv eingeschränkt und also eigentlich auch ausgelöscht worden ist. Aber es gibt doch noch Native Americans, es gibt doch noch indigene Bevölkerungsgruppen in den USA.
Ja, aber er macht es sich ja einfach. Er tut ja so, als würden keine Ansprechpartner mehr existieren und dadurch kann er seine privilegierte Position, in der er selber darüber entscheiden kann, welche Begriffe er da verwenden kann, inwiefern das sinnvoll ist und welche Geschichten er erzählen kann. Es ist ja so bezeichnend dafür, dass er Karl May anbringt. Ja. Denn das Problem bei Karl May ist nicht die Verwendung des I-Wortes, sondern die Art und Weise, wie Native Americans erzählt werden, wie ihre Traditionen dargestellt werden und wie sie in den größeren Rahmen der Geschichte eingebracht werden, in der es ja eigentlich um einen weißen Helden geht. Und am Ende von, also nicht am Ende von Winnetou 3, sondern bei seinem Tod in Winnetou 3, was ja irgendwie, ich glaube, in der Hälfte des Buches passiert. Ich habe es nicht mehr gelesen.
Ich habe es nie gelesen.
Es ist so, dass sich Winnetou im Moment seines Todes zum Christentum bekehrt.
Oh, aua.
Ja, und generell, es findet halt sehr viel dieser Romantisierung der Zeit des sogenannten Wilden Westens statt. Natürlich stellt sich Karl May für seine Zeit auf die, in Anführungszeichen, Seite der Native Americans, in dem da diese Freundschaft inszeniert wird. Aber es geht schlussendlich dann auch dort immer noch um die Aufrechterhaltung von White Supremacy.
Ja. Außerdem, was er noch macht an dieser Stelle, ist ja, ist ja folgende Wendung. Es liegt nicht daran, ob ich den Begriff nehme, sondern wie früh diese Folge behandelt worden sind. Aber nicht von uns, nicht von dir und nicht von mir. Was er damit ja aufmacht, ist erstens er distanziert sich ja komplett davon und stachelt damit so ein bisschen, ich hoffe, dass der Vergleich nicht unangebracht ist, stachelt ja aber auch so ein bisschen in der deutschen Erinnerungskultur, die ja nicht existent ist eigentlich, aber also in das, was deutsche Erinnerungskultur hätte sein können, in die Schulddebatte. Also auch hier ist ja, naja, wir haben ja keine Schuld. Und das mag ja in, also,
wir können uns mal ansehen, wie viele der US-amerikanischen BürgerInnen auf deutsche EinwanderInnen zurückgehen.
Man kann sich natürlich an der Stelle etwas philosophischer daran nähern und sagen, natürlich, eine kleine Unterscheidung, Schuld im Sinne von, ich habe das jetzt getan und bin da direkt zu belangen. Ja, natürlich, an dem Genozid nicht mehr. Daran, wie heute Menschen behandelt werden, sind sehr viele Menschen noch schuld. Und was ja eigentlich der Punkt ist, ist ja kein Schuldverständnis, sondern ein Verantwortungsverständnis. Eben dazu, wie gehe ich mit Menschen um, die von meinen Vorfahren ermordet worden sind? Und wie gehe ich vor allem mit ihrer Kultur um, mit ihrem Andenken?
Und wie verantwortungsbewusst die Deutschen in der Hinsicht sind, kann man sich dann gerne in das Kanu des Manitou anschauen.
Also ja, generell Verantwortungsbewusstsein der Deutschen, aber auch jetzt auf Native Americans bezogen, eben auch eingewanderte US-amerikanische Familien, die in keinster Verantwortungshaltung leben, sondern eigentlich diese Arroganz weitertragen.
Es kann natürlich nicht nur bei Rassismus bleiben. Franka Lehfeld fügt dazu, fehlt noch eine Debatte. Genau, denn ich habe ganz ehrlich die MeToo-Debatte auch nur in Teilen verstanden. Ja, ich finde, dass gegen Vergewaltigungen knallhart vorgegangen werden muss. Aber, wenn du heute schon bei einer leichten Berührung, mit der du zum Beispiel sagen willst, schön dich zu sehen, nicht mehr weißt, ob das gerade noch geht oder ob die Frau das als einen Missgriff sexueller Art auffasst, kannst du dich als Mann nicht mehr frei bewegen und wir bekommen gesellschaftliche Strukturen wie in den USA. Ob das ein erstrebenswerter Weg ist, möchte ich an dieser Stelle gerne zur Debatte stellen. Ich möchte zwei Fragen stellen.
Was meint er mit den USA? Was ist in den USA?
Was denkt er, wie weiße heterosexuelle Cis-Männer in den USA leben? Und zweitens, was meint er mit dieser leichten Berührung? Ich dachte nämlich zuerst, meint er jetzt einen Handschlag im Sinne von schön dich zu sehen? Mir fallen aber, wenn er das so sagt, viele andere Berührungen ein, die tatsächlich als Belästigung gewertet werden
können. Schon eine Umarmung basiert ja darauf, also jede Form der Berührung zwischen zwei Menschen basiert darauf, dass man den Consent gibt.
Ja, weil man eine Intimität herstellt.
Genau. So, der Handschlag ist jetzt gesellschaftlich so weit verbreitet und als Norm und Standard anerkannt, dass man da eigentlich schon fast grundsätzlich gar nicht mehr überlegt, für sich persönlich, ist das jetzt für mich in Ordnung? Und natürlich gibt es auch Situationen, und das fällt dann natürlich sehr stark auf, wenn eine Person einer anderen eben nicht mehr die Hand geben möchte. Und dann ist das schon zu akzeptieren. Dann wirst du dieser Person nicht deine Hand aufzwingen. Und auch eine Umarmung, was ja dann, ich gehe jetzt mal davon aus, vielleicht meint er dann so ab Umarmung. auch da, du siehst doch mindestens an der Körperhaltung der anderen Person, ob diese Person das jetzt möchte oder nicht.
Er hat etwas von Onkel Bernhard, der bei der Family Function zu seiner Nichte sagt, warum willst du denn den Onkel nicht mehr umarmen? Magst du mich etwa nicht mehr?
Ja, eben genau diese Erpressung, die dann auch familiär auftreten oder auch auf oder auch für ganz klischeehaft irgendwie, wenn Kleinkinder in der Familie sind. Ja, du musst jetzt aber der Tante hier unbedingt ein Küsschen geben. Nein, musst du nicht. Und auch hier, was ist denn das bitte für eine Aussage? Wenn du schon bei einer leichten Berührung, mit der du zum Beispiel sagen willst, schön dich zu sehen, nicht mehr weißt, ob das gerade noch geht oder ob die Frau das als einen Missgriff sexueller Art auffasst.
Dann macht die Berührung halt nicht.
Ja, ganz ehrlich, das ist halt auch ein Problem des Mannes, ehrlich gesagt.
Ja.
Also wenn du als Mann nicht...
Das klingt mir nach einem Du-Problem.
Ja, wenn du als Mann und auch wir, wenn wir als Mann nicht, wie als Männer...
Als Männer.
Wir sind zwei verschiedene Personen. Wenn wir alle als Männer nicht in der Lage sind, die Körpersprache einer anderen Person zu lesen, um herauszufinden, ist das für diese Person in Ordnung, ganz gleich welchen Geschlechts da jemand vor mir steht, dann umarme diese Person bitte nicht. Wenn du dir nicht sicher bist, dann frag doch einfach nach. Es gibt so viele Gründe, warum eine Person vielleicht nicht umarmt werden möchte.
Vor allen Dingen bei ihm, dadurch, dass er halt in der Führungsposition war, das Ganze kann immer in einem Arbeitskontext stattgefunden haben, was er hier beschreibt. Und das macht es ja noch unangenehmer, weil es ist gut, dass auf der Arbeit, trotz dessen, dass manchmal vielleicht auch ein leicht familiärer oder freundschaftlicher Umgang im Büro herrscht, es bestimmte Grenzen gibt, die einzuhalten sind, solange man sich am Arbeitsplatz befindet. Er spricht ja auch nichts dagegen, dass man mit KollegInnen freundschaftliche Verhältnisse pflegt, vielleicht auch sogar Beziehungen, aber es ist wichtig, dass es doch bestimmte Grenzen gibt, die am Arbeitsplatz eingehalten werden, vor allen Dingen, weil dort immer dieses Machtgefälle eben drin besteht. Und da ist es auch egal, von welchem Geschlecht das ausgeht. Gerade in heutigen Zeiten können wir ja sagen, dass da auch mal Geschlechterverhältnisse umgedreht sein können. Und auch da muss es ja gelten, dass es bestimmte Sphären gibt, die also in denen einfach Grenzen so einzuhalten sind und dass sich auch alle einig darüber sein müssen, was geht und was nicht.
Wir reden hier bei Heiner Bremer nicht um irgendein Machtfeld, dass wir reden, wenn es sich wirklich um Arbeitskontexte handelt, in denen er sich dann nicht sicher ist, reden wir vom Chefredakteur. Also da gibt es wenig, was drüber steht.
Und dann auch noch mit einer so langen Karriere, mit Kontakten überall hin in die Branche. Du weißt, dass wenn du mit ihm kein gutes Verhältnis hast, weil du vielleicht gesagt hast, hey, könnten Sie bitte nicht die Hand auf meine Schulter legen? Ich weiß, Sie meinen es freundlich, aber muss nicht sein.
Eben, und
dann bist du ja verbrannt in der Medienlandschaft Deutschlands zu bestimmten Teilen. Aber das größte Problem ist, dass Frauen einem heutzutage sagen, was sie wollen. Denn, so schreibt
oder
Frau
Kalefeld,
das vermeintliche Fehlverhalten beginnt für einige bereits mit Komplimenten oder dem Aufhalten der Tür. Der früher gemochte Gentleman trägt heute Handschellen und ein Pflaster auf dem Mund. Die Frage ist, wurde er früher gemocht oder wurde er früher auf diese Art und Weise romantisiert, damit ein bestimmtes Bild aufrechterhalten werden konnte? Nicht umsonst sprechen wir von positivem Sexismus, also Handlungen, die das Geschlecht erst einmal zu affirmieren scheinen, damit aber gleichzeitig immer noch die Geschlechterordnung aufrechterhalten. Und nun, ich will das eigentlich Ganze gar nicht so anekdotisch immer wieder aufladen, weil es ja gute Argumente auch darüber hinaus gibt, aber vielleicht kann man auch einfach mal allen Personen die Tür offen halten und nicht nur Frauen oder, was hier ja eigentlich so durchklingt, Frauen, an denen man ein romantisches Interesse hegt.
Und es ist ja tatsächlich, also so wie sie die Frage stellt, erinnerst du dich an die einleitenden drei Kapitel, in denen es darum geht, eine Zeit, warte, Sekunde, steht das nicht sogar im...
Nein, es steht nicht im Klappentext. Okay. Aber eine Zeit, in der die Rolling Stones She Was Hot singen konnten, ohne gesellschaftliche Debatte.
Genau, da hatte ich glaube, ich hatte im Grunde genau dasselbe gesagt. Konnten sie das oder hat das halt einfach niemand öffentlich kritisiert? Also war das keine öffentliche Debatte? Und das ist ja hier genau das Gleiche. War das da gewollt oder war das halt einfach verklärt?
Und auch da gibt es ja auch immer wieder Schriften von Frauen dazu, die auch Jahrhunderte zurückgehen, die lustigerweise auch schon genau das kritisieren, beziehungsweise dann in literarischer Form natürlich etwas, etwas subtiler aufgreifen. Er schreibt darauf hin, das Verhältnis zwischen Frauen und Männern wird dadurch viel schlechter und viel komplizierter. Früher hat ein Flirt niemanden aufgeregt, ein stilvoller Flirt war eine wunderbare Form des Kompliments, bis zu einem gewissen Grad, versteht sich. Aha, es gibt also doch Grenzen. Frauen und Männer haben sich signalisiert, wie weit ein Flirt geht und wo Schluss ist, aber bei Berührungen ist das nicht mehr
gut. Ja, aber also man signalisiert sich das ja, und das kann man sich ja natürlich signalisieren, indem man sich gesellschaftlich rau macht, zum Beispiel in der MeToo-Debatte. Und das wird dann signalisiert und dann sagt da ein Heiner Bremer drüber, dass man da nicht wissen könne, was man als Mann machen dürfe.
Ja. Und das.
Ich hätte einen Vorschlag. Mhm. Reflektieren.
Ja. Stattdessen kann man weiter rumheulen.
Oder das natürlich. Das ist das kann man auch machen.
Dass dies heute nicht mehr möglich ist, also in Bezug auf Flirten, weil man sich nicht abschätzen kann, wie die Gegenseite reagiert und man als Mann grundsätzlich der Verlierer ist, empfinde ich als Verlust auch an zwischenmenschlichen. Ich will auch da nicht so viel anekdotische Evidenz einbringen, aber es wird, wie ich das wahrnehme, auch unter AltersgenossInnen nicht weniger geflirtet. Beziehungsweise haben sich Flirts insofern verlagert, und man kann wirklich sagen, dass es ein bisschen schwerer geworden ist, aber das liegt nicht daran, dass man ja nicht mehr weiß, was er noch tun kann oder und was nicht, sondern dass Flirts ja an sich, und das hat er auch ein bisschen anklingen lassen, eine unglaublich schwierige Form der Kommunikation sind, weil du eigentlich ja ein bisschen ja schauspielerisches Talent brauchst. Flirten basiert ja eigentlich darauf, dass du etwas nicht direkt ansprechen kannst, weil der soziale Kontext gerade etwas anderes verlangt. Ich spreche dabei nicht einfach nur von irgendwie Prüderie oder von gesellschaftlicher Ächtung gegenüber Sexualität, sondern dass es einfach bestimmte gesellschaftliche Kontexte gibt, in denen ich nicht einfach unverblümt zu meinem Gegenüber sagen kann, ich stehe auf dich, ich möchte heute Nacht mit dir schlafen. Sondern ich muss das Ganze versteckt zum Ausdruck bringen, und spielerisch verpacken. Und dieses Spiel hat das Problem, dass man die Regeln erst beim Spiel selber erlernen kann. Und dass das einigen eben leichter fällt als anderen. Und dass da vieles mit reinspielt. Nun können wir aber sagen, dass durch die Liberalisierung der Gesellschaft und auch, und das schließt sich an das Patriarchat an, die Pornografisierung der Gesellschaft, ja diese Trennung zwischen öffentlichen und privaten und intimen Sphären ja so weit aufgebrochen hat, dass es gar nicht mehr die Notwendigkeit gibt, etwas spielerisch zu verstecken.
Ja, definitiv auch absolut wichtige Punkte, also wie sich das Flirtverhalten verlagert hat. Was mir an seiner Aussage tatsächlich auch noch aufgefallen ist und wo ich ihm zum Teil wirklich zustimmen möchte oder müsste eigentlich sogar, natürlich mit einer anderen Wertung. Ich sehe deinen Gesichtsausdruck schon.
Ja.
Und man als Mann grundsätzlich der Verlierer ist, empfinde ich als Verlust. Ja, es gibt einen Verlust. Und zwar beginnt ja der Verlust der Deutungshoheit des Mannes, also der patriarchalen Stellung. Ich persönlich empfinde das als etwas sehr Positives. Da wird er mir wahrscheinlich widersprechen, sofern das jemals hören würde, wie ich das für ihn auslege. Das darf auch gerne verloren gehen. Also, dass man dann noch wirklich, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, ist die Gesellschaft gleich? Also sind alle Menschen in der Gesellschaft gleich, alle Geschlechter in erster Linie? Also sind, wir hatten ja eben darüber gesprochen, sind die Geschlechter in der Gesellschaft gleich? Nein, sind sie nicht. Das wäre ja tatsächlich mal ein Weg, dahin zu kommen.
Beziehungsweise nicht nur dahin zu kommen, sondern vor allen Dingen, dass erstmal überhaupt Reflexionsprozesse angestoßen werden, weil, es gibt andere Perspektiven, die eingenommen werden können und sie sind trotzdem meistens auch heute noch nicht die Tonangebenden in dem Bereich.
Apropos andere Perspektiven. Ja. Es geht ja jetzt hier sehr direkt weiter. Ich würde einfach mal die nächsten beiden vorlesend. Franka Liefeld fragt, diese gesellschaftlichen Veränderungen finden ihren Weg in die Politik. Olaf Scholz hat im Wahlkampf bereits ein paritätisches Kabinett versprochen, sollte er Bundeskanzler werden. Gerhard Schröder hat dies nie getan und Angela Merkel als Frau auch nicht. Darauf sagt Heiner Bremer, niemals, und bekommt prompt die nächste Aussage. Wir erleben also, dass sich die Einflussnahme eines bestimmten Milieus aussehen und Geschlecht vor Qualifikation kommt. Generell finde ich, sagt Heiner Bremer, dass Politiker in Wahlkämpfen zu viel versprechen. Diesen Schritt von Olaf Scholz habe ich gar nicht verstanden. Man muss sich doch nicht auf Parität festlegen, sondern sollte vielmehr unterstreichen, dass man die besten Köpfe um sich scharen wird. Dazu zählen selbstverständlich auch Frauen. Nett, dass er darauf eingeht, so wahr. Das erlaubt den Spielraum, einen Top-Mann nicht hinten überfallen zu lassen, weil ein Wahlkampfversprechen über die Personalie bestimmt. In diesem Amt und in der Aufstellung dieses Führungsteams, das sind die Lenker des Landes, muss man Flexibilität haben. Von dieser strengen Form des Feminismus halte ich nichts, sondern bin schon immer der Meinung gewesen, Frauen sind gleichberechtigt zu behandeln. Frauen müssen gleiche Chancen bei gleichen Fähigkeiten haben und gleiche Bezahlungen bei gleicher Leistung halten. Ich komme wieder zu dem Punkt, dass der klare Verstand dies vorgibt, wenn man aber hier auch keine Ideologie daraus machen sollte. Für Scholz hätte es gereicht, die stärksten SPD-Frauen im Kabinett zu haben.
Warum kann er nicht die stärksten SPD-Frauen im Kabinett haben über das Werkzeug Geschlechterparität? Also ich will jetzt hier weder dem einen noch dem anderen zustimmen und ich werde auch bei einer nächsten Antwort erklären, warum. Aber warum geht es denn nicht? Warum sagt er, er möchte, dass auch Frauen in der Politik gut repräsentiert sind? Ja. Warum dann nicht darüber, dass man versucht, das Ganze über eine Quote zu regeln?
Ja, vor allem, da er ja auch offenbar schon im Kopf hat, also er spricht ja hier von einem Sollen, nicht von einem Sein. Frauen müssen gleiche Chancen bei gleichen Fähigkeiten haben und gleiche Bezahlung bei gleicher Leistung erhalten. Beziehungsweise auch schon vorher schon immer der Meinung gewesen, Frauen sind gleichberechtigt zu behandeln. Sind gleichberechtigt zu behandeln. Das ist natürlich das, was man sich, also so wie es auch hier klingt, das Ziel. Aber es ist ja offenbar nicht die Realität, weswegen ja auch diese Parität schon Anklang gefunden hat und zumindest gezeigt hat, okay, wir sehen das jetzt zumindest auch mal und versuchen das jetzt ja umzusetzen.
Ja, und das Ganze geht dann auch weiter mit seiner eigenen Interpretation von Feminismus. Man kann es feinsinnig umschreiben. Ja, Scholz schadet den Frauen, weil nicht nur Leistungsträger dabei sind. Das Urteil, seht ihr, jetzt sind es zur Hälfte Frauen, aber sie können es nicht. Und dieser Vorwurf muss eben gar nicht stimmen. Vielleicht wären Männer in den gleichen Posten in der aktuellen Zeit nicht besser. Vielleicht wären sie sogar schwächer, aber diese unnötige Flanke gegenüber den Frauen hat Scholz durch das Wahlkampfversprechen gebildet. Das kann auf die Grünen natürlich ausgeweitet werden. Auch die Grünen haben Parität versprochen. Sind es jetzt wirklich die PolitikerInnen, die schuld daran sind, weil was er hier ausblendet, und das tut er vielleicht auch ganz bewusst, weil er selber aus der Branche kommt, ist, dass der Vorwurf ja von den Medien käme, die dieses Narrativ, dieses sexistische Narrativ dann aufgreifen würden und dann so verarbeitet hätten. Obwohl er ja selber betont, dass er selber diese Austauschbarkeit sieht. Also er sagt ja, ihm wäre es egal, ob schlechte Politik jetzt von einem Mann oder einer Frau gemacht werden würde. Aber er macht zum Vorwurf, dass man nicht bedenkt, dass man den Frauen ja dadurch schadet, dass man sie auf diese Art und Weise ausstellt. Aber es sind ja nicht nur die PolitikerInnen, die das tun, sondern es sind ja vor allen Dingen die Medien, die das
Das ist ja auch spannend. Es ist ja auch spannend, den Frauen im Kabinett den Vorwurf zu machen, dass sie jetzt für alle Frauen da schlechte Arbeit leisten würden. Ich meine, mir fallen jetzt keine männlichen Politiker ein, die jemals in Skandalen verwickelt gewesen wären. Also, Jens Spahn zum Beispiel, die ganze Maskendeal-Sache. Oder Andreas Scheuer, die Autobahnmaut. Als auch in den letzten Jahren nochmal sehr groß thematisierte Beispiele. Und da hat auch niemand geschrien, oh mein Gott, Jens Spahn hat jetzt. Oh, Jens Spahn ist ein gutes Beispiel. Actually, an der Stelle. Oh, Jens Spahn hat jetzt dafür gesorgt, dass jetzt alle Schwulen nicht mehr ins Kabinett dürfen, weil das und das. Oder noch extrem ausgedrückt. Oh, Jens Spahn und Andreas Scheuer haben jetzt dafür gesorgt, dass kein Mann mehr ins Kabinett kann, weil man hat ja gesehen, die können es nicht. Die machen hier nur ihre Experten, also nicht mal Experten, sondern halt wirklich ihre Lobbyverbände und ihre Beratergremien, wo sie das Geld zuhauf rausschmeißen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wenn wir Heiner Bremer jetzt fragen würden, ob der Arbeit Dorothea Beers oder Julia Klöckners oder Katharina Reiches, ob diese drei Frauen, auch wenn Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin keine Ministerin gerade ist, das ja aber früher durchaus war, ob diese drei Frauen auch allen anderen Frauen die Möglichkeit auf ein Kabinett verwehrt haben, weil sie vielleicht Entscheidungen treffen, die gesellschaftlich diskutabel sind, die vielleicht, also gerade im Beispiel Katharina Reiches, die auch von der Wirtschaft, ich möchte jetzt nicht die mittelständischen Unternehmen jetzt als Argument einbringen, ich werde es trotzdem tun, auch wenn ich es eigentlich, wenn die mittelständischen Unternehmen einen offenen Brief schreiben, indem sie sich von der Merz-Regierung und auch von Katharina Reiche distanzieren, spricht das nicht für die Arbeit. Und ich habe keine Debatte darüber gesehen in Bezug darauf, dass Katharina Reiche jetzt Frauen das Amt der Wirtschaftsministerin verwehren würden.
Ja, das Ganze wird ja dann noch weitergeführt. Und da können wir dann sehen, was Heiner Bremers Feminismusverständnis wirklich ausmacht und warum es so gefährlich ist. Obwohl es ja sich deckt mit der Meinung vieler Leute in Deutschland. Bei der Nationalmannschaft geht es darum, die Gehälter in eine ähnliche Höhe zu bekommen wie die der Männer. Das finde ich richtig. Wenn sich der Bundeskanzler dafür einsetzt, ist das okay. Hier würde ich sagen, das ist nicht unbedingt Zeitgeist, sondern passt in die Gesamtlinie. Equal Pay war immer ein SPD-Thema. Scholz wird sich überlegen, welche Strömungen es in seiner Partei gibt und welche Kämpfe lohnend sind und welche eben nicht. Eventuell hat er beim Thema Parität auch die Illusion gehabt, dass es in den drei Ampelparteien ausreichend hochqualifizierte Frauen gibt. Darüber kann man sich aber sehr heftig streiten. Einmal unabhängig von diesem letzten Satz, ob er selber das anzweifelt. Ist, wie schon gesagt, so fundamental interessant, was er denkt, was noch getan werden muss im Bereich Feminismus. Er sagt, im Bereich MeToo haben wir doch eigentlich auch schon alles erreicht. Vergewaltigungen müssen halt besser strafrechtlich verfolgt werden. Aber es darf auch nicht dafür sorgen, dass die Machtstellung des Mannes irgendwie bedroht wird.
Was ein Widerspruch ist. Und seine
Deutungshoheit. Ja, es ist natürlich ein Widerspruch, aber es ist halt dieser verzweifelte weiße Feminismus, kann man es benennen. Denn was hier eigentlich gesagt wird, Equal Pay, also dass man versucht, innerhalb eines Berufes, einer Berufsgruppe, die Löhne so anzupassen, dass Frauen für die gleiche Arbeit das gleiche Geld bekommen wie Männer, löst ja das Problem nicht auf. Der Gender Pay Gap existiert ja in zwei Versionen. Ja. Dem bereinigten und dem unbereinigten Gender Pay Gap, das werden die meisten wissen, weil sich Konservative auch gerne immer dann darauf beziehen, weil sie sagen, ja, schau mal, der bereinigte Gender Pay Gap, der ist ja gar nicht mehr so groß. Was bedeutet das? Beim unbereinigten Gender Pay Gap werden alle Löhne miteinander verglichen und beim bereinigten Gender Pay Gap guckt man sich an, wie die Unterschiede sind in einzelnen Berufsgruppen, die dann halt miteinander vergleichbar
sind. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum sind Flinters öfter in Berufen, in denen vielleicht auch tendenziell weniger Geld gezahlt wird oder vielleicht in Teilzeitstellen und oder in Niedriglohnsektoren müssen immer wieder schauen.
Ja, woran könnte das nur liegen?
Na, und ich finde, das korreliert aber auch so ein bisschen hier mit den Satz, den du hier wegstreichen, also erstmal ausnehmen wolltest.
Ja.
Eventuell hat er beim Thema Parität auch die Illusion gehabt, dass es in den drei Ampelparteien ausreichend hochqualifizierte Frauen gibt. Gibt es eventuell äußere Umstände, die verhindern, dass Flinters in entsprechende Stellen kommen? Wie zum Beispiel eben die Führungsebenen der Ampelparteien.
Und könnte das sein, dass sich das auch relativ schnell aufbrechen kann, wenn man sich beispielsweise den Nachwuchs bei der Partei Die Linke anschaut, wo man ja auch sagen kann, dass da schon die Bundestagsfraktion ja die diverseste unter den Bundestagsfraktionen ist, aber sich dann auch anschaut, wer in der Partei eigentlich jetzt beginnt nachzurücken insgesamt, dann sieht man ja, dass es da durchaus Geschlechterparität gibt, sogar eigentlich den umgekehrten Fall, ohne dass das Ganze auch notwendigerweise sogar quotiert werden müsste. So, und das ist das.
Das könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass vielleicht linke Parteien dann sich auch vielleicht mehr darum kümmern, dass vielleicht auch Flinters Chancen bekommen.
Auch wenn es dabei immer noch viele Probleme gibt. Aber worauf ich nochmal hinaus möchte, ist, dass worauf das Ganze hinausläuft, ist ja eigentlich immer nur der Gedanke der Quote, die dann besprochen wird bei PolitikerInnen oder bei entsprechenden Führungspersonen bei Unternehmen und so weiter. Das ist ja immer das, wo wir das Thema Frauenquote hören. Und die Frage ist, warum eigentlich? Und das basiert eben auf diesem Feminismusverständnis des weißen Feminismus, des liberalen Feminismus, dass wir sagen, dass dort gesagt wird, dass eigentlich ja schon das meiste an Gleichstellung erreicht ist und jetzt eigentlich nur noch was darin getan werden müsste, dass auch mehr Frauen die Möglichkeit haben, im Kapitalismus andere Menschen auszubeuten und dass wir deswegen, ja, und deswegen halt in Führungspositionen sowohl bei Politik als auch bei Wirtschaft dafür sorgen müssen, dass das Ganze einfach noch ein bisschen diverser aufgestellt ist, vielleicht sogar repräsentativ ist für Identitäten innerhalb der Bevölkerung. Aber dass dann eigentlich alles so weitergeht wie bisher und das ist fatal und das ist auch der Grund, warum das Ganze als weißer Feminismus benannt wird, weil es global betrachtet ja weiterhin dafür sorgt, dass Weiße in der Vormachtstellung gegenüber von nicht weißen Personen auftreten und so weiße Frauen oder weiße Flinters auch als UnterdrückerInnen auftreten gegenüber beispielsweise schwarzer Frauen und schwarzer Flinters.
Ja, ja. Absolut. Zum Thema Unterdrückung geht es in dem Interview nämlich auf den letzten paar Seiten um den Staat und die Zukunft, würde ich das jetzt einfach mal sagen. Und zwar auf die Frage, also beziehungsweise äußert sich Heiner Bremer folgendermaßen noch einmal auf die Vertrauenskrisensituation und die wie die Zukunft aussehen könnte. Nämlich sagt er, ich glaube, dass die Gesellschaft insgesamt gefestigt ist und eine Entwicklung hin zu einem sehr autoritär geführten Staatsgebäude nicht mitmachen würde. Es gibt in Deutschland keine Verzweiflung in der Demokratie und das ist eine gute Nachricht. Das finde ich eine gewagte Aussage, die von Franka Lehfeld allerdings kommentiert wird mit, das sind durchaus weise Sätze.
Hast du über die Charakterisierung, ein alter weißer Mann zu sein, schon mal nachgedacht?
Darauf sagt Heiner Bremer, nein, nicht, dass ich es in Erinnerung hätte, als alten Mann schon. Mhm. Und also bezeichnet worden wäre.
Und daraufhin führt er aus, das halte ich für blanke Theorie. Ich habe in meinem Leben keine Vorteile gehabt, weil ich ein weißer Mann bin. Und darin sehen wir, er schließt das aus, obwohl er selber vorher noch im Interview gesagt hat, dass es ja darum ginge, wie man beispielsweise Native Americans früher mal behandelt hat. Und jetzt auf einmal will er aber seine eigene Hautfarbe natürlich nicht sehen. Aber wie es zu diesem Missverhältnis kommt, deckt er dann gleich ja auch auf. Er schreibt ja dann, gleichzeitig hatte ich nie Konfrontation mit anderen Kulturen oder mit Frauen. Also er meint Konfrontation nicht im Sinne von, er hat es erlebt, sondern Konfrontation im Sinne von Auseinandersetzungen im Streit. Aber es ist schon sehr amüsant, in welcher Abfolge das hier passiert.
Ja, und er sagt dann, die Frauen in meinem Team haben die Diskussion geliebt. Sie waren der viel aktivere Part im Team und ich habe das sehr gefördert. Das war mir immer wichtig. Ja, vielleicht gibt es gewisse Anspruchshaltungen an bestimmte Geschlechter, was wir ja schon mal hatten. Ne? Da werden verschiedene Rollen konstruiert und zugeschrieben. Vielleicht gibt es da verschiedene Ansprüche oder Erwartungen, dass man da vielleicht sich mehr ins Zeug legt, um halt in Anführungszeichen das wettzumachen, um zu einem Mann aufzuschließen. Also ne, diese Kategorisierung, wer leistet wie viel, spiegelt sich ja darin wider, dass eben diese Erwartungshaltung dann implizit entsteht.
Ja, und es wird noch einmal angesprochen, dass er ein Problem an sogenannten woken Themen sieht, nämlich weil diese Debatten nebensächlich sind. Sie treffen überhaupt nicht die echten Probleme dieser Gesellschaft. Das sind Diskussionen von Leuten, die es sich leisten können, abgehoben zu sein, weil sie offenbar keine existenzielle Not erleiden. Also mal unabhängig davon, dass es jetzt hier wieder als so ein Akademiker-Ding bezeichnet wird, würde mich echt mal interessieren, was denn so die echten Probleme dieser Gesellschaft sind. Er benennt das niemals klar.
Niemand in diesem Buch tut das, Damian.
Und ich würde sagen, eines der Probleme dieser Gesellschaft ist, dass Leute wie Heiner Bremer Jahre, Jahrzehnte lang ihre politischen Ansichten medial durchdrücken konnten und Menschen auf diese Art und Weise prägen konnten und damit auch noch ein, ja, doch ansehnliches Vermögen anhäufen konnten.
Ja, absolut. Oh, da geht es schon wieder bis Gendern. Also sie hatten das ja schon mal.
Aber auch da wiederholt sich noch einmal dieser Minderheitenbegriff, nämlich er schreibt, das kann aber nicht heißen, dass eine Minderheit bestimmt, wie die Mehrheit zu leben hat. Das wäre das Gegenteil von Demokratie und in diesem Fall ist die Position der Mehrheit eindeutig. Jetzt einmal unabhängig von dem Thema Gendern, weil wir können ja auch diesen Satz mal wieder aus dem Kontext nehmen. Ja. Und ich will eigentlich immer gar nicht so sehr in diesem Rahmen der liberalen Demokratie argumentieren, aber tun wir es doch hier einmal. Es gibt ja Minderheitenschutz, weil sich eine liberale Demokratie auch irgendwo bewusst ist, dass Mehrheitsmeinungen dazu führen können, dass Rechte von Minderheiten zu stark beschnitten werden könnten und man es deswegen versuchen muss, auszugleichen. Und dafür gibt es ja auch dann unterschiedliche Ansätze, die natürlich nicht für eine tatsächliche Gleichheit sorgen, aber es zumindest in Ansätzen versuchen. Also warum, wenn er das schon als Basis nehmen möchte, warum kann er das nicht sehen und eingestehen, dass das auch in diesem Bereich gelten könnte? Zumal ja niemand vorschreibt, zu gendern. Wer tut das? Wer sagt Heiner Bremer, du, ich würde dir aber empfehlen, an dieser Stelle zu gendern, ansonsten wirst du leider deinen Text nicht veröffentlichen können oder ansonsten wirst du leider nicht in unserer Talkshow auftreten können.
Soll ich nochmal auf die zitierte Stelle des Anfangstalks verweisen, wo niemand Heiner Bremer kritisiert, weil er ist der Heiner Bremer.
Ja, Hauptsache er kann in seiner gedachten Opferrolle
Das ist ja toll, da gibt es ja auch ganz fantastische Memes auf Social Media. Rechte, wenn sie ein Problem, wenn sie sich von einem Problem angegriffen fühlen, das sie selbst konstruiert haben. Ja. Das ist ja ganz fantastisch. Also es ist schrecklich, aber es ist immer sehr witzig, sich das zu beobachten. Außenstehend natürlich und auch nur solange man hoffen kann, dass das irgendwann ein Ende hat.
Die Frage, die sich jetzt zu Ende natürlich stellt bei diesem alten, weisen Mann.
Oh, ein Lebensmotto.
Hat er ein Lebensmotto? Oh. Gibt es eine Maxime, nach der du deinen inneren Kompass ausgerichtet hast?
Ja, das habe ich und habe ich immer gehabt. Ich sage es auf Deutsch. Das ganze Interview war auf Deutsch, aber okay, fair. Was immer du tust, handle klug und bedenke das Ende. Naja, gut, Memento Mori hätte man jetzt auch verstanden, deswegen aber... Quid quid agis prudenta agas et respice finem.
Dieser Spruch der alten Römer hat mich immer beeindruckt und ich habe immer versucht, mich an ihn zu halten. Ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht. Aber es ist eine gute Richtschnur.
Sie hemmt dich, spontan loszulegen, ohne mögliche Konsequenzen zu bedenken. Ich habe meine Handlungen eigentlich immer abgewogen und dann erst ausgeführt.
Das klang jetzt beinahe wie eine Beschwörung.
Und naja, aber ganz ehrlich, wenn da schon Latein steht, Damian, ich bitte dich, wir machen das zusammen und schauen mal auf einmal Heiner Bremer auf.
Okay.
Quid quid agis prudenta agas et respice finem.
Dann danke ich dir für dieses durchdachte und für richtig empfundene Gespräch und deine Offenheit ist der letzte Satz. Das ist lustigerweise ja das, was Franka Lehfeld zu ihm sagt. Also wir haben ja wirklich den Eindruck, es ist kein Interview, sondern es ist eigentlich ein Gespräch zwischen zwei Freunden, was es ja auch ist. Und
dann kommt noch mal so eine Einordnung von ihr, was auch, ne? Das Erfolgsrezept von Heiner war immer seine Geradlinigkeit und sein Klartext. Wie dieses Gespräch verdeutlicht, hat er seinen Zuschauern nie etwas vorgemacht oder sie belehrt. Teile ich in den sozialen Netzwerken ein Bild von ihm und mir, schreiben unsagbar viele Menschen unter das Bild, wie groß ihre Bewunderung für den Journalisten Bremer ist. Sein journalistisches Rezept ist der eigene Gedanke. Erwartet man diesen im Grunde von jedem Journalisten, sieht die Realität doch oftmals anders aus. Während der Corona-Krise griff Heiner oft frühmorgens zum Telefonhörer, um mich anzurufen. Während ich von 6 bis 8 Uhr morgens vor dem Bundeskanzleramt stand und das politische Geschehen einordnete, erklärte er mir hellwach und leidenschaftlich laut, ich solle bitte verdeutlichen, dass der Bundestag der Ort der Gesetzgebung sei und nicht das Gremium der Ministerpräsidenten. Auch wenn eine Fernsehschalte zum Teil nur eine Minute geht, hört Heiner stets mit einer akustischen Lupe hin und belehrte mich den Nachwuchs. Diese Form von Förderung und Feedback ist eine Rarität. Bis heute empfinde ich seine Interventionen als die höchste Form der Anerkennung. Heiner hat immer Frauen gefördert. Viele Kolleginnen im RTL-Kosmos berichten von ihren Bremer Jahren. Er ist der lebende Beweis für einen alten, weisen, feministischen Mann. Hat Heiner Bremer nicht gerade gesagt, oder was heißt gerade, im Laufe des Interviews, man müsse dem Publikum gewisse Sachen zutrauen? Und warum belehrt er dann an dieser Stelle dann Franka Lehfeld? Sie solle doch bitte verdeutlichen, dass der Bundestag der Ort der Gesetzgebung sei und nicht das Gremium der Ministerpräsidenten. Wie viel traut die Welt oder generell die Springerpresse ihrem Publikum zu? Weil ich gehe mal jetzt davon aus, dass das in einem Weltartikel, in einem Weltbeitrag passiert ist. Und wenn nicht, wie RTL oder wo auch immer sie gearbeitet hat, wie viel trauen diese Instanzen dem Publikum zu, wenn das eingeordnet werden muss?
Beziehungsweise, wie haben sie vorher die ganze Situation im Beitrag dargestellt, dass dieser Eindruck entstehen könnte?
Dann möchtest du damit etwas sagen und andeuten, dass eben die Nachricht, die ja ident ist offenbar mit der übermittelnden Instanz, nicht so angekommen ist, wie sie ankommen sollte?
Oh. Das verwirrt mich.
Das verwirrt mich, das ist ein gutes Schlusswort, weil das ganze Buch verwirrt mich, ehrlich gesagt.
Das Tolle ist, die Verwirrung geht weiter mit dem kürzesten und auch ja kuriosesten Interview dann in der nächsten Woche mit Heiner Lauterbach, einem Schauspieler, der vom Buch als der Exzessive bezeichnet wird. Wer diese Folge dann in der nächsten Woche nicht verpassen möchte, sollte uns natürlich auf den Podcast-Plattformen, auf denen er das Ganze gerade verfolgt hat, reinfolgen, abonnieren, gerne
die
auch
Glocke, je nachdem, ob es da eine gibt, aktivieren, beziehungsweise eine Erinnerung einschalten für uns. Wir sind außerdem zu finden auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, beispielsweise auf Instagram.
Oder auf TikTok.
Auf TikTok. Wir sind,
es tut mir so weh, das zu sagen.
Wir sind so hip da. Da kriege ich ja gleich Rückenschmerzen.
Bist du etwa auch schon zumindest bitte, nicht weiser? Bitte
spreche es nicht aus. Bitte sprich es nicht aus.
Okay. Wir sind zumindest älter als ein paar. Ich glaube, das kann man so festhalten. Wir sind älter als ein paar andere. Weswegen es dir ja auch unangenehm ist, dich selber als hip zu bezeichnen.
Logischer Existenzquantum. Es gibt Menschen, die sind jünger als wir.
Ja.
Also, wenn ihr mehr von diesem Podcast haben möchtet, wenn ihr den Interviewbeitrag zwischen Nena Brockhaus und Heiner Lauterbach in der nächsten Woche hören möchtet, dann folgt uns überall, wo ihr uns folgen könnt, auf Social Media, im Internet und schaltet wieder ein. Nächste Woche, wenn es wieder heißt To Write to be True,
zu rechts, um wahr zu sein.
Macht es gut. Bis dahin.
Das war To Write to be True. Aufgenommen beim und mithilfe des Campus Radio Jena. Vielen Dank für inhaltliche Beratung an das Frauenzentrum Towanda Jena.